Schürrle. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!
Es ist wieder Tennisgeschichte. Es ist wieder Tennisgeschichte, die wir hier miterleben. Roger Federer. Guck dir das an.
There is one man in sports you do not bet against. The GOAT is the GOAT is the GOAT.
Ja, jede Woche überlege ich mir immer, was ich zur Anmoderation sagen kann. Aber ich glaube, so richtig wichtig ist es nicht. Deshalb starten wir jetzt einfach mal rein. Herzlich willkommen zur nächsten Folge von GOAT, eurem Sportpodcast. Und ich begrüße wie immer meinen besten Freund Felix. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
Servus, Jonas. Jetzt wäre es dir schon beinahe ins Wort gefallen. Ja, wie jede Woche lässt du dir was Gutes einfallen für ein erfrischendes Intro. Und ja, heute Aufnahme ziemlich warm draußen, obwohl wir relativ spät abends aufnehmen. Deswegen auch heute so ein bisschen oder brechen wir ein wenig mit dem Rhythmus, den wir jetzt eigentlich eingeführt haben. Wir verzichten in erster Linie auf den Sportmoment der Woche und auch auf die Sportereignisse. Die werdet ihr dann ab dem nächsten Sportpodcast wieder hören. Also wieder eine kleine Sonderfolge quasi.
Genau. Und zwar, was heißt Sonderfolge? Wir quatschen heute einfach mal drauf los. Wie Felix gesagt hat, ist es heiß. Wir hatten beide auch eine recht stressige Woche, würde ich mal sagen. Felix hat einen kleinen Sportunfall hingelegt. Ich habe mir die zweite Spritze abgeholt, bin deshalb auch ein bisschen daneben. Aber wir geben trotzdem alles, um das hier so unterhaltsam wie möglich zu gestalten. Erstmal, ich hoffe, bei deinem Fuß geht es ihm soweit wieder ganz gut.
Ja, alles gut. Ich habe ja auch tatkräftige Unterstützung auch von deiner Seite erfahren. Du hast mir ja als langjähriger Patient oder beinahe schon verunglückter Invalide, ja, deine Sprunggelenksbandage geliehen. Die hat mir sehr gut geholfen, auch bei meinem jetzt gestrigen Event, zu dem wir dann später nochmal zurückkommen werden. Also derweil, ja, verläuft die Genesung ganz gut, ist natürlich alles noch frisch, wird sich wahrscheinlich in den nächsten Wochen zeigen, wie fit oder wie genau spritzig ich dann wieder zurückkommen werde.
Ja, natürlich spritziger als eh und je. Gute Besserung natürlich weiterhin, aber das Ganze ist ja passiert, als du mit meinem Dad, dem alten Schlawiner, Tennis gespielt hast. Ich kann das verstehen, ist ein sehr herausfordernder Spieler, sehr viele eklige Slice, aber ich möchte jetzt auch gar nicht weiter drauf rumhacken, sondern worum es eigentlich geht, ist ja, dass wir irgendwie eine Überleitung zum Tennis herstellen mussten. Das haben wir jetzt einigermaßen geschafft, und zwar sind ja am Sonntag die French Open zu Ende gegangen mit dem Finale zwischen Novak Djokovic und Stefanos, glaube ich, weiß es nicht, Tsitsipas, dem jungen Griechen, was der Joker dann am Ende in 5 Sätzen gewonnen hat.
Ja, Wahnsinnsspiel, Wahnsinns-Tenniswoche in meinen Augen. Weiß jetzt nicht, aber ich bin mir sicher, du hast es auch verfolgt, aber was mich noch viel mehr gewundert hat oder auch erfreut hat, war einfach, dass voll viele Leute, die ich auch gar nicht so mit dem Tennissport assoziiert habe, auch auf mich zugekommen sind, wenn man sich getroffen hat oder auch vom Tennis dann plötzlich angefangen haben zu sprechen, wo ich mir gedacht habe, okay, mega cool, dass du dich so gut informiert hast, so kleine Renaissance oder auch so ein bisschen so ein Rückblick zu meinem Eishockey-Erlebnis, also dass ich mich da auch wirklich dann mit dem Eishockey konfrontiert habe, hatte ich das Gefühl, dass die French Open einen ähnlichen Effekt hatten auf eben auch vielleicht nicht gerade Tennisfans, weil es einfach ein mega cooles Event war und einfach auch den Spitzensport im Tennis auch nochmal gut dargestellt und gut vermarktet hat im Endeffekt.
Auf jeden Fall. Ich interessant, dass du das genauso siehst, weil ich persönlich habe die French Open dieses Jahr auch irgendwie nochmal, ich würde fast sagen, intensiver erlebt. Also sie haben mich dieses Jahr wirklich mitgerissen und ich fand, es waren zwei richtig coole Wochen. Ich habe auch so viele Spiele gesehen wie selten und war wirklich dabei. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein bisschen Corona-Entzugserscheinungen sind oder ich meine, gut, man hat jetzt auch mehr Zeit, natürlich lockert sich es ein bisschen, aber man ist ja trotzdem noch mehr zu Hause, sage ich mal, als vor 2-3 Jahren. Aber ja, die French Open auf jeden Fall sehr viel Beachtung gefunden dieses Jahr und wie du sagst, qualitativ sehr hochwertiges Tennis und einfach ein sehr gutes Turnier gewesen. Und was ich auch sagen muss, ich fand, es war richtig gut und hat dem Sport auch richtig gut getan, dass wieder Fans im Stadion waren. Es ist irgendwie nochmal eine ganz andere Atmosphäre und ich finde, es fühlt sich auch einfach bedeutungsvoller an, wenn wieder Fans im Stadion sind und man so ein bisschen die Bedeutung des Matches durch die Emotionen der Fans auch spürt.
Ja, und man hat das, finde ich, auch total gemerkt bei den meisten Spielern, beziehungsweise eigentlich bei allen Spielern, die ich zumindest gesehen habe. Ich will natürlich jetzt hier nicht pauschalisieren. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der tatsächlich ohne Fans besser ausgekommen ist. Aber ja, fand ich auch einfach vom Feeling her, dann auch mit den Kommentatorgespannen rund um Matthias Stach und Boris Becker. Es war einfach auch mal schön, die beiden wieder zu hören. Roland Garros für mich sowieso eins der Turniere, wo ich immer noch mehr Tennis schaue als generell bei den anderen Grand Slams, einfach vielleicht auch, weil so nah ist, es ist Sand, das kennt man halt auch selbst. Wir spielen ja hier eigentlich nur auf Sandplätzen. Es ist leichter, das nachzuempfinden, was der Schlag oder auch die Qualität der Schläge in meinen Augen zu beurteilen. Und deshalb fand ich oder finde ich, bin ich der Meinung, dass gerade wir auch diese Qualität in dem Match oder generell in diesen ganzen Match-ups und generell den ganzen Spielereignissen, die wir jetzt die letzten Wochen sehen konnten, da auch nochmal ganz gut bewerten können, weil wir einfach gemerkt haben, irgendwie ist der Tennissport gerade jetzt wollte ich beinahe schon sagen, Rasen, gerade auf Sand nochmal auf ein neues Level gekommen in meinen Augen jetzt bei den French Open. Und das haben anscheinend auch andere Leute gesehen, die jetzt gar nicht so, sagen wir mal, Tennisexperten sind, in Anführungszeichen, in ganz großen Anführungszeichen wie wir. Das ist, finde ich, das ganz Schöne.
Ja, ich finde das Spannende an Sand ist auch einfach, dass du so lange Ballwechsel hast und so viel Variabilität drin hast. Du hast, finde ich, auf allen Belegen bauen die Spieler auf Sand die Ballwechsel am detailliertesten auf. Also du hast sehr viel Variation, Rückhand Slice, du hast mal einen Stop, du siehst richtig, wie sie überlegen, wann sie nachgehen ans Netz. Und ich finde, Sand ist der Belag, wo man dieses strategische Element beim Zuschauen am besten sieht. Also gerade jetzt haben wir ja gerade die Turniere auf Rasen, die ersten in Stuttgart oder in Halle. Gut, Rasen ist jetzt natürlich das andere Extrem, aber dadurch, dass die Ballwechsel so schnell zu Ende sind und der Belag so schnell ist, finde ich, ist es ein viel eindimensionaleres Spiel. Und auf Sand, was halt super faszinierend ist, du hast diese langen, spektakulären Ballwechsel. Also ich weiß nicht, wie viele Ballwechsel man gesehen hat, wo sie dann irgendwie Stop gegen Stop ums Netz rum, Lob durch die Beine und so. Also wo auch einfach wirklich Tennis-Entertainment geboten ist.
Ja, und das zehrt natürlich auch an den Kräften und wir haben es ja auch gesehen. Finale, Halbfinale, das waren Monsterspiele, die wir da sehen durften, die auch eindeutig an die physischen Grenzen des Möglichen für mich gekommen sind. Also als jetzt Zuschauer, ich weiß nicht, wie viel Luft da bei dem einen oder anderen noch da war, aber ich denke mal, dass das auch für so Spitzensportler wie jetzt Novak Djokovic oder gerade Stefanos Tsitsipas, den du ja auch schon angesprochen hast, schon eine extreme Belastung ist. Und das habe ich in meinen Augen oder generell hat man das in meinen Augen nicht auf anderen Plätzen, zumindest nehme ich das nicht so wahr, dass wirklich da bis zum letzten Ball gefightet wird und eben nichts abgeschrieben wird und deswegen eben so unglaubliche Ballwechsel in wirklich in einer gewissen Masse auch dann vorkommen, nicht nur eben einmal pro Match oder so, ja, einzigartige Momente gibt es quasi bei Rasentennis schon wieder, bei Sandtennis in meinen Augen sehr, sehr häufig. Das finde ich immer ganz, ganz schön zu sehen.
Auf jeden Fall. Und auch du hast diesen Aspekt des Kampfes hervorgehoben, sage ich jetzt mal. Das mag sehr martialisch klingen auf den ersten Blick, aber ich meine, es ist im Endeffekt das. Es sind zwei Spieler, zwei Krieger in dem Fall, die sich gegenüberstehen und dieses Bekriegen und dieses, dass es wirklich auch ein physischer Kampf wird, das finde ich auf Sand nochmal ganz extrem. Dadurch, dass es halt einfach so lange Rallyes sind und uns wirklich so viel hin und her geht. Aber jetzt genug des Theoretischen. Wir wollen natürlich ein bisschen auch darüber reden, was es wirklich passiert. Und eine Person, die ich zum Anfang jetzt nochmal hervorheben möchte, ist Jan-Lennard Struff. Ich finde, der hat eine super, super French Open gespielt. Auch sein Achtelfinal aus gegen Diego Schwartzmann war das Ergebnis deutlicher, als es hätte sein müssen in meinen Augen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, er war ja im ersten Satz schon 5-2 vorne.
Ich glaube sogar 5-1,
Oder
5-1 und
5-1,
sogar
ja.
schon Satzbälle. Ich glaube 4 Stück oder so waren es.
Und wenn er den Satz macht, dann kann es vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen. Aber nichtsdestotrotz, Schwartzmann ist Top-10-Spieler, kann man mal verlieren. Und Struff hat jetzt ja auch direkt in Halle angeknüpft und mit Medvedev, die Nummer 3 der Welt im Moment, oder Nummer 2.
Ich glaube
Ich
Nummer
weiß gar
3.
nicht. Nach dem
Ah,
French
nee, das
Open
könnte
jetzt.
sogar sein, dass er die Nummer 2 immer noch ist, ja.
Ja, einen Moment. Ja, Medvedev ist die 2, also noch ein größerer Erfolg. Die Nummer 2 der Welt geschlagen. Spielt jetzt auch Rasen, liegt ihm natürlich. Ja, aber Struff auf jeden Fall im Moment eine gute Phase, gut in Form.
Ja, wir haben ja letzte Woche schon über ihn geredet und ich bin ja hin und weg von Jan-Lennard Struff. Seine Spielweise gefällt mir einfach sehr, sehr gut und ich glaube, wir haben auch da schon erwähnt, dass natürlich Sand gerade fürs Netzspiel ein bisschen unvorteilhaft ist. Ab und zu muss, da muss halt eben der, sagen wir mal, der Angriffsball entweder direkt der Winner sein, was auf Sand eben extrem schwer ist, oder halt sehr gut platziert. Und auf Rasen, da tut er sich wahrscheinlich sehr viel leichter. Deswegen sehe ich auch Struff bei den kommenden Rasenturnieren immer als so ein kleiner Geheimfavorit, der so knapp an der Gesetz oder an der Setzung vorbei wahrscheinlich immer verläuft, gerade also bei den kleineren Turnieren, aber dann immer dann doch für den einen oder anderen Moment da ist. Und ja, Medvedev geschlagen, der sich ja auch auf Rasen ganz wohl fühlt, der ja auch riesengroß ist. Auch gewisse Rasenfähigkeiten sich angeeignet hat über die letzten Jahre, hat ja auch einige Wimbledon schon mitgespielt. Deswegen auf jeden Fall ein super, super Ergebnis für Jan-Lennard Struff.
Okay, aber wir bleiben bei den French Open. Ich würde sagen, wir schauen nochmal auf die Halbfinals zurück. Da hatten wir natürlich das eine ganz große Finale, der Big Names sozusagen, Djokovic gegen Nadal. Und im anderen Halbfinale war Tsitsipas der Gegner von unserer deutschen Tennishoffnung Alexander Zverev. Mit welchem Spiel magst du starten? Hast du da eine Präferenz?
Ich würde sogar tatsächlich mit dem Zverev starten, mit dem Sascha Zverev gegen Stefanos
Alles klar, dann
Tsitsipas. Das
schieß mal
war
los.
das erste Spiel quasi in dieser Reihenfolge. Die haben ja quasi dann mittags irgendwann angefangen,
Stimmt, ja.
nachmittags rum 14, 15 Uhr. Ging ja dann doch noch länger, sah ja ein bisschen so aus, als ob das doch eine relativ schnelle Nummer wird, weil ja, der Grieche, der Tsitsipas, hat ja wirklich überragend gespielt. Du wirst da bestimmt auch noch mal die eine oder andere Sache ergänzen, was rund um vielleicht die Spielweise, die ich jetzt noch nicht so gut analysiert habe. Da habe ich mich doch eher auf den Zverev beschränkt und mich über den Zverev auch immer wieder aufgeregt. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Es war auf jeden Fall ein tolles Spiel. Zverev hat sich toll zurückgekämpft, war dann ein toller fünfter Satz an Spannung kaum zu überbieten. Ich spreche von kaum, weil wir danach eben noch zwei Matches gesehen haben bei den French Open, die auch noch mal sehr, sehr eng waren und sehr, sehr spannungsreich. Aber ja, Zverev hat sich teuer verkauft am Ende des Tages, hat vielleicht dann sogar Tsitsipas so weit gebracht, dass er auch ins Zweifeln kam, obwohl ja am Anfang wirklich ja Tsitsipas als eindeutiger Sieger feststand für die meisten nach den gewonnenen ersten beiden Sätzen. Und ja, ich glaube, eine Performance, mit der er so ein bisschen zufrieden ist. Ich weiß nicht, vielleicht hast du was gehört, was er danach noch so kundgetan hat auf Instagram und anderen Seiten. Aber ich glaube, er ist halbwegs zufrieden. Und hat auf jeden Fall bewiesen, dass wenn er so spielt wie in Satz 3 und 4, dass er auch auf Sand, gerade einem Tsitsipas, der ja als auch so Richtung nächster Sandplatz-Spezialist in die Kategorie auf jeden Fall fällt, da auch den Leuten gefährlich werden kann und vielleicht dann sogar mal bei den French Open den ganz großen Wurf schaffen könnte. Da ist natürlich der Konjunktiv immer ein ganz großes Kriterium. Ja, das war so mein Eindruck vom Zverev-Tsitsipas-Spiel ganz kurz zusammengefasst.
Ja, ich denke, Halbfinale ist auf jeden Fall ein Ergebnis, mit dem Zverev zufrieden sein kann. Aber was man, finde ich, nochmal so ein bisschen gemerkt hat, ist, dass ihm noch sowas fehlt in seinem Spiel. Ich finde, er ist so ein bisschen passiv und ihm fehlt diese natürliche Transition ans Netz, die es ihm dann nochmal ermöglicht, einen Punkt schneller zu beenden. Ich finde, er muss immer sehr viel arbeiten und er hat einen Plan A, was ein mächtiges Grundlinienspiel ist. Aber wenn das nicht so ganz funktioniert, dann fehlt mir was danach kommt. Also was ein Tsitsipas überragend macht, ist, dass er den Ballwechsel gut liest und dass er dann ans Netz kommt, dem Gegner Zeit wegnimmt und den Punkt dann auch am Netz beenden kann. Und das ist was, was Zverev noch nicht so natürlich macht. Und dadurch, finde ich, lässt er zum einen mehr Kraft und zum anderen ist es aber auch schwieriger für ihn, Punkte zu beenden, weil er teilweise Punkte zwei, dreimal gewinnen muss, weil er sich eben nicht traut, ans Netz zu kommen. Wenn er vielleicht das noch seinem Spiel hinzufügen kann, geht so ein Spiel definitiv auch mal in die andere Richtung, weil rein vom Talent und von den Schlägen, die er ohne Frage hat, kann er auf jeden Fall auch um die ganz großen Grand Slam-Titel im Finale mitspielen.
Ja, ich glaube aber auch bei Zverev ist es generell diese Grundeinstellung, vielleicht auch so eine gewisse Grundunsicherheit, die man, denke ich, ihm schon unterstellen kann in den ein oder anderen Momenten des Spiels oder auch Phasen des Spiels. Das sieht man nicht nur an seiner Doppelfehlerquote, die sich zwar jetzt bei den French Open nicht rapide nach oben entwickelt hat, aber doch immer noch da ist, die ein bisschen zu hoch ist für wirklich so ein extremen Spitzensport. Für die ersten zwei Drittrunden reicht es für gewöhnlich bei ihm, auch wenn er wirklich nicht sein Bestes spielt, aber dann eben gegen Leute wie Tsitsipas darf man eben auch nicht in den wichtigen Momenten dann mit den Nerven flattern und dann entsprechend dann auch den einen oder anderen unnötigen Doppelfehler einbauen, gerade bei der Größe von Zverev. Andererseits sieht man, finde ich, seine Unsicherheit und das hat auch der Boris Becker oder Becker, sagen wir einfach mal im Folgenden, hat es auch immer wieder hervorgehoben, dass er einfach viel zu weit hinten steht. Und ich glaube, da ist auch die Problematik, dass wenn er nach vorne möchte, seine generelle Grundsituation es gar nicht zulässt.
Also, der Weg ist viel zu weit, ja.
Der Weg ist viel zu weit, da reichen die Zeit nicht, bis ans Netz zu kommen. Dann steht er irgendwo im Halbfeld und wird von jedem normalen ATP-Profi, würde ich behaupten, oder generell von jedem guten Tennisspieler wird er da passiert. Da ist er einfach nicht schnell genug am Netz. Deswegen, wenn er entsprechend da sich ein bisschen ausbauen möchte, auch eben diesen Weg zum Netz finden möchte, gerade auf Sand, wo ich ja schon bereits erwähnt habe, ist es schwer, dort wirklich die Angriffsbälle so zu platzieren, dass der Weg zum Netz nicht dann doch irgendwie zu kurz ist und man dann doch den Fehler einstreut oder den Passierball kassiert, muss er halt sich einfach mehr an der Linie bewegen, an der Grundlinie und einfach da mehr Druck ausüben und dann entsprechend den erstbesten Ball Richtung Netz dann sich vorlegen. Das ist so, glaube ich, die Grundproblematik. Deswegen ist das Netzspiel bei Zverev auch kaum vorhanden.
Das ist eine gute Erklärung, aber nichtsdestotrotz, trotzdem, dass wir jetzt seine Spielweise so ein bisschen kritisieren, ist er ja super zurückgekommen, hat gekämpft, hat Sätze 3 und 4 gewonnen und auch in Satz 5, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es ja irgendwie, dass er 0-40 oder so bei Aufschlag Tsitsipas hatte und dass das Spiel da fast nochmal in die, oder dass das Spiel da fast schon entschieden wäre. Aber man muss natürlich auch den Hut ziehen vor der kämpferischen Leistung von Tsitsipas, der da alles gegeben hat und das Ganze nochmal gerettet und am Ende natürlich dann auch verdient gewonnen hat.
Ja, ich finde generell noch kurz ein Wort zu Tsitsipas. Er hat sich super gesteigert, was seine mentale Stärke angeht. Er war ja auch früher jemand, der mal schnell den einen oder anderen Kommentar gebracht hat, der ja nicht umsonst auch diese kleine Fehde mit Medvedev hat, wo er sich auch eine kleine verbale Entgleisung genehmigt hatte bei diesem, ich glaube, das war damals noch ein Challenger-Turnier, wo beide noch sehr jung waren, aber es zeigt, der Tsitsipas hat aber seine kleine, jähzornige Seite gut unter Kontrolle gehabt jetzt bei den French Open. Auch im Finalspiel hat man kaum von ihm wirklich negative Sachen gehört, sondern wenn dann immer dieses Pushen, dieses Vorankommen und sich ja auch selbst aus diesen ja schwierigen Momenten so ein bisschen raus motivieren, und das fand ich, ist bei ihm sehr, sehr gut zur Geltung gekommen bei diesem Turnier, diese Gelassenheit. Natürlich hat er mal den einen oder anderen Ball irgendwie weggenickt oder hat mal in die Box geschaut und war etwas verzweifelt, aber bei ihm habe ich das Gefühl gehabt, er hat sich da wirklich sehr stark in sich zurückgezogen, hat so eine kleine inneren Frieden oder Ruhe gefunden und aus der schöpft er dann vielleicht auch diese Kraft eben in diesen wichtigen Ballwechseln, wo eben er dem Zverev vor allem in Satz 1 und 2, aber dann auch im 5. Satz überlegen war, da eben entsprechend anzuknüpfen und da eben dann die Punkte zu machen. Und ich hoffe und wünsche natürlich, dass der Zverev irgendwie auch so seine Ruhe findet, ob es dann die quasi wirklich diese stoische Art ist von Tsitsipas oder eben vielleicht einfach seine Art der Nörgelei oder der an der Seite rumrupfen oder... Es muss einfach was sein, ein Ritual sein, wo er entsprechend seine Unsicherheit irgendwie bündeln kann und dann auch vielleicht irgendwann in naher Zukunft ablegen kann. Das finde ich extrem bei Tsitsipas gute Entwicklung und bei Zverev vielleicht auch noch ein bisschen ausbaufähig.
Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. Jetzt gerade, wenn ich daran zurückdenke, ist das auch was, was einem definitiv auffällt, dass Tsitsipas sehr in sich ruhend und sehr selbstbewusst im Nachhinein aufgetreten ist und man bei Zverev, wie du es ansprichst, eben immer dieses Hektische, diese Unsicherheit hat, die natürlich dann auch irgendwann anfängt, das Spiel negativ zu beeinflussen.
Ja, absolut. Also ich glaube, Zverev würde gut daran tun, sich da irgendwie nochmal irgendwie vielleicht eine Scheibe abzuschneiden vom Tsitsipas, da sich vielleicht nochmal ein bisschen mehr zu engagieren. Wir hatten sie auch schon mal mit diesen Critical Moments im Tennis von der Laura Siegemund. Das war auch sehr interessant. Und da daran anknüpfen könnte man das genau auf Zverev übertragen, ja.
Ich meine, wir wissen es nicht, wie er das macht, aber es arbeiten ja auch immer mehr Profis mit Mentaltrainern zusammen, um sich da einfach auf der Ebene auch nochmal professionelle Unterstützung zu organisieren. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Option für Zverev, um da den nächsten Schritt zu machen. Zwei, die keinen Mentaltrainer mehr brauchen, weil sie zwei Mentalitätsmonster sind, haben im anderen Halbfinale gegeneinander gespielt und das war Djokovic gegen Nadal. Es war für mich eins der hochklassigsten Tennisspiele, die ich je gesehen habe.
Ich glaube, mit der Meinung bist du auch nicht allein. Ich habe Dutzende Tweets, Dutzende Instagram-Beiträge, Stories gesehen von diversen Promis im Sport, im Tennissport, im generell im Sport oder eben auch Hollywood etc. Politik vertreten, die von wirklich dem besten Spiel aller Zeiten gesprochen haben. Ob das Spiel jetzt schon nach der kurzen Zeit diesen Stellenwert wirklich verdient. Das ist, glaube ich, auch sehr subjektiv und könnte ich jetzt persönlich nicht sagen. Ich habe das Spiel auch live gesehen und ich war trotzdem hin und weg. Es war ein wahnsinniges Tennisspiel. Und ich muss sagen, mich hat Djokovic noch mehr beeindruckt als Nadal. Wobei ich auch sagen muss, diese Würde und generell auch diese Mentalität, die Nadal auch in Augenblick dieser Niederlage hatte, dass er auch nochmal auf den Platz geht, nochmal dem Publikum zuwinkt, obwohl er ja wirklich dann am Ende doch derjenige war, der dann deutlich den Kürzeren gezogen hat im letzten Satz, im vierten Satz, fand ich einfach einen Special Moment und ich glaube, das war für alle Beteiligten auch nochmal wichtig, dass man hier einfach zwei Spieler hat, die alles gegeben haben und die uns wahnsinniges Tennis gezeigt haben oder aufgezeigt haben.
Ja, definitiv, dabei sah es am Anfang ja gar nicht so aus. Es war ja relativ schnell 5-0 Nadal, hat ja, es sah eigentlich alles so aus, als würde es ganz schnell in seine Richtung laufen, aber dann hat der Joker sich nochmal reingekämpft. Nadal hat auch so ein bisschen angefangen, in meinen Augen schlechter zu werden, so ein bisschen vielleicht nachzudenken. Und dann ist das Spiel so ein bisschen gekippt. Im zweiten Satz Djokovic dann klar vorne und im dritten gibt es Nadal für mich wieder so ein bisschen aus der Hand. Und das war für mich so die Geschichte dieses Spiels. Es war so, Nadal hat angefangen zu dominieren und konnte es dann aber nicht ganz zu Ende bringen. Und dann hat Djokovic einfach übernommen, hat überragendes Tennis gespielt und sich am Ende durchgesetzt. Aber es war für mich nicht so, dass Djokovic Nadal, bis auf den letzten Satz, wobei man da auch sagen muss, da war Nadal ja auch verletzt, hat sich behandeln lassen. Es kam dann auch im Nachhinein raus, dass die Verletzung wohl auch schwerwiegender war, als es jetzt auf dem Platz kommuniziert wurde. Aber ich fand es extrem interessant zu sehen, wie Djokovic eben diese mentale Stärke, von der wir jetzt ja eben gesprochen haben, mit Tsitsipas und Zverev, wie er mit dieser mentalen Stärke es geschafft hat, dieses Spiel zu drehen und auch nach dem überragenden Start von Nadal nicht aufgegeben hat, sondern weiter an sich geglaubt hat und dann über die lange Zeit, über die vollen 4 Stunden, am Ende dann auch siegreich vom Platz gegangen ist.
Ja, und ich würde sogar sagen, dass Djokovic einfach diese, nicht nur diese mentale Stärke hat, sondern einfach diese einmalige Fähigkeit. Er hat einen Moment und an diesem Moment entwickelt sich bei ihm irgendwie was. Ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll. Und er macht einfach keine Fehler mehr. Er wird zur lebendigen Ballmaschine. Und Ballmaschine ist schon eigentlich untertrieben. Wobei jeder, der mal mit einer Ballmaschine gespielt hat und mit einer guten Ballmaschine, der weiß, Ballmaschinen, die können auch sehr, sehr eklige Bälle produzieren. Und das macht auch Djokovic. Nur eben mit einer Fehlerlosigkeit und trotzdem eben aber mit einem Druck und Qualität wie niemand anderes. Ich glaube, das ist die große Stärke von Djokovic, dass er eigentlich immer konstant auf einem sehr hohen Level spielt, kaum wirkliche Schwächephasen hat und sein Tennis quasi, was er vor diesen Phasen spielt, wo er wirklich 30, 40 Minuten jeden Ball reinspielt, schon auf einem immens hohen Niveau ist, aber für den Zuschauer es so wirkt, als ob er da eigentlich gar nicht da war und irgendwie nicht im Match war. Ich würde sogar behaupten, dass er im ersten Satz gar nicht so viel schlechter gespielt hat als Ende vom vierten, wo er Nadal klar überlegen war, wie du jetzt auch schon sagst, mit der kleinen Verletzung, die sich dann doch eher als größer herausgestellt hat, würde ich sogar behaupten, dass da kaum Unterschiede gab in Djokovic Spiel. Nur einmal war halt Nadal wirklich unfassbar gut und hatte eben seine Momente. Und beim anderen war Nadal ein bisschen unter seinem Durchschnitt, unter seinen Möglichkeiten, obwohl er natürlich noch mit seiner Vorhand tolle Bälle gespielt hat. Und trotzdem hat Djokovic eben durch eben diese Phase, die er im zweiten und dritten Satz dann hatte, wo Nadal ehrlicherweise natürlich auch ein bisschen was verschenkt hat, da hast du komplett recht, gerade im Tiebreak im dritten Satz, den hätte er auch für sich entscheiden können, hat dann ein, zwei Leichtsinnsfehler gemacht, aber ich finde es bei Djokovic einfach bemerkenswert, wenn der Mann schlechte Phasen hat, dann wirkt es, glaube ich, nur auf den Zuschauer so, aber in Wirklichkeit spielt er trotzdem noch mit einer immensen Qualität und er hat eben diese Fähigkeit, einfach nochmal auf eine Ebene zu kommen, die wir Normalos oder generell auch viele, viele, viele Profis, ich würde sogar sagen, fast kein Profi erreicht. Und das schafft eben Djokovic. Und deswegen ist er da, wo er ist. Und deswegen spricht man ja auch von den Big Three, weil er eben diese Fähigkeit hat.
Ja, und was ich auch immer wieder beeindruckend finde, ist, wie gut er verteidigen kann. Also aus was für Positionen, aus was für schlechten Positionen er immer noch super Bälle spielt. Natürlich sind es keine Winner, aber es sind Bälle mit viel Qualität, die sehr lang sind, mit denen der Gegner nichts machen kann. Und das spielt er aus Positionen, wo er komplett aus der Balance raus ist, komplett aus der Bewegung. Und das ist eine Qualität, die für mich kein anderer Spieler hat, unter Druck in der Defensive trotzdem noch so eine Qualität zu produzieren. Und auch wenn wir über besondere Schläge von Djokovic sprechen, muss man sagen, dass er vermutlich der einzige Spieler ist, dessen Rückhand gut genug ist, um mit Nadals Vorhand wirklich mitzuhalten. Und diese Vorhand, die ja die große Stärke von Nadal ist, so ein bisschen zu egalisieren. Und ich finde, das sieht man dann auch immer, wenn die beiden spielen, weil Nadal sein übliches Muster nicht spielen kann. Er macht ja normal gerne den Druck mit seiner hohen Topspin-Vorhand in die Rückhand vom Gegner und gewinnt dadurch viele Punkte, weil er einfach auch viele Fehler provoziert. Aber Djokovic gibt ihm diese Fehler nicht, weil er sehr stabil ist auf seiner Rückhand und auch mit diesem hohen Topspin sehr, sehr gut umgeht.
Ja, absolut. Also Djokovic ist wirklich ein Konterspieler und kann gefühlt eigentlich jeden kontern. Und gerade bei Nadal hat er natürlich die optimalen Voraussetzungen, mit, wie du schon sagst, mit seiner Rückhand, generell mit der Mentalität, dann auch wirklich 1000 Bälle, wenn es sein muss, reinzuspielen, bis Nadal den Fehler macht und nicht selbst dann irgendwie zwingend dann doch auf den Rückhand-Longline zu gehen, wenn es eben die Situation nicht zulässt. Das ist natürlich so dieses Spiel, das Djokovic da aufgebaut hat und es sicherlich auch daraus resultiert, dass er eben gegen so Leute wie Nadal schon seit jetzt über einem Jahrzehnt spielt und er einfach gemerkt hat, dass er es so spielen muss. Und ich glaube, er ist auch einer der Spieler, der sich am meisten entwickelt hat und sich auch am meisten mit seiner Spielweise an seine Gegner angepasst hat im Tennis. Also wenn wir jetzt uns nochmal ganz, ganz kurz den Zverev anschauen, du hast gesagt, er hat eben diesen Plan A. Und danach folgt so eine gewisse Leere. Und ich glaube, bei Djokovic wirst du nie so eine Leere haben. Er kann einfach mit seinem Spiel, mit seinen Fähigkeiten so viele unterschiedliche Wege finden, die sein Spiel quasi dem Gegner aufzudrücken, dass ich niemanden wüsste, der jetzt momentan diesen Djokovic schlagen könnte, nicht mal auf Sand einer Nadal, wie wir jetzt auch festgestellt haben. Also ich bin gespannt, was jetzt noch die kommende Zeit rund um Djokovic bringt. Und ich würde sagen, das war auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Halbfinal-Matchups uns nochmal anzuschauen. Und es waren ja auch wirklich wahnsinnig gute Spiele und sind auf jeden Fall wert gewesen, jetzt nochmal drüber zu quatschen. Aber wir wollen ja auch zu einem Ende kommen, deswegen noch kurz das Finale zwischen Djokovic und Tsitsipas. Ich nehme es vorweg. Tsitsipas hat verloren in 5 Sätzen, nachdem er die ersten beiden doch sehr gut gespielt hat und vor allem auch sehr dominant und sie auch für sich entscheiden konnte, hat dann Djokovic noch zurückgeschlagen und auch ein sehr, sehr, sehr starkes Comeback geschafft. Also geht bestimmt auch in eine der besten Listen ein mit den besten Comebacks in der Geschichte des Sports. Wird jetzt bestimmt nicht Nummer 1 sein, denke ich mal. Also da fallen mir jetzt so 2, 3 Beispiele ein, die da wahrscheinlich noch vorne dran stehen. Aber es war auf jeden Fall ein sehr, sehr wahnsinnig intensives Spiel und sehr, sehr spannend. Wie hast du es so miterlebt?
Ja, es war fast so ein bisschen ähnlich zum Nadal-Spiel, würde ich sagen, auch wenn in einer anderen Dimension. Also wieder der Start war klar dominant, beziehungsweise anders. Ich fand, der erste Satz war ausgeglichen, wobei Djokovic eigentlich besser war und dann so ein bisschen mit Glück in die Richtung von Tsitsipas verläuft. Dann im zweiten Satz dominiert Tsitsipas das Spiel komplett, ähnlich wie Nadal im ersten Satz im Halbfinale. Und dann dreht sich das Spiel aber. Und aus irgendeinem Grund lässt Tsitsipas ein bisschen von der Qualität nach und Djokovic bleibt aber da oder erreicht, wie du vorhin schon gesagt hast, nochmal dieses andere Level. Und das, finde ich, war auch das Charakteristische von dem ganzen Finale. Wenn man sich das, ich würde fast sagen, Djokovic hat konstant ein sehr hohes Level gespielt und Tsitsipas hat entweder darüber gespielt oder darunter. Wenn er darüber gespielt hat, wie in den ersten beiden Sätzen, hat er die Sätze gewonnen und war teilweise auch wirklich der dominante Spieler, aber dann konnte er es halt einfach nicht über den Zeitraum durchhalten und in dem Moment, in dem auch nur ein ganz kleines bisschen unter das Niveau von Djokovic rutscht, ist es ihm aus den Händen gelaufen, weil er dann einfach nicht mehr mithalten konnte. Und gerade im 5. Satz war es für mich dann auch einfach eine konditionelle Frage, wo der Grieche dann einfach nicht mehr ganz so gut konnte, nicht mehr ganz so schnell, nicht mehr ganz so fit war wie Djokovic. Und ja, das dann am Ende auch ein entscheidender Faktor geworden ist. Nichtsdestotrotz, Tsitsipas hat mich beeindruckt mit seinem Spiel, hat viel Risiko genommen, hat wirklich mit seinen wuchtvollen Schlägen teilweise die Ballwechsel sehr, sehr gut dominiert. Aber, und das haben wir ja auch eben schon angesprochen, Djokovics große Stärke ist, dass er immer wieder neue Wege, neue Lösungen findet und nicht aufgibt und in den Ballwechseln bleibt und konstant sein Niveau spielt. Und am Ende hat er ja, den Griechen auch wieder niedergerungen, würde ich fast sagen.
Ja, war wirklich eine Schlacht zwischen diesen beiden, gerade auch noch gegen Ende, wo dann Tsitsipas wirklich Schläge ausgepackt hat bei Matchball gegen sich, wo ich gedacht habe, holla die Waldfee, das sind aber jetzt nochmal Schläge, die du da rausholst. Also so eine Rückhand, die triffst du auch eine von 10 vielleicht und nicht. Aber trotzdem, es war einfach nochmal cool zu sehen oder schön zu sehen, dass Tsitsipas wirklich alles dann in die Waagschale geschmissen hat. Er hat nicht abgeschrieben. Wir kennen es ja ab und zu im Tennissport, dass dann der fünfte Satz dann doch irgendwie, wenn er dann doch sehr einseitig verläuft, dass dann einfach schnell sich mit der Niederlage irgendwie auseinandergesetzt wird, schon während des Spielens. Aber bei Tsitsipas hatte man gar nicht das Gefühl, der wollte noch bis zum Schluss kämpfen. Irgendwann hat man halt gesehen, er ist schon sehr stark limitiert dann gewesen durch seine Physis. Also er konnte einfach nicht mehr gut zu jedem Ball stehen, konnte nicht mehr jeden Ball erreichen. Und Djokovic, wie gesagt, hat dann aber auch wirklich alles geholt, was zu holen war. Djokovic im ersten Satz war, wie du schon sagst, genauso fit wie der Djokovic im fünften Satz, zumindest für den Gegner. Das ist ja immer das Wichtigste, wie er sich dann innen fühlt. Ich denke, er war ja auch dann am Ende seiner Kräfte, hat ja dann auch davor ja schon gegen Nadal sehr, sehr lange gespielt, jetzt nochmal gegen Tsitsipas über 4 Stunden. Also er stand, glaube ich, innerhalb von 24 Stunden oder 48 Stunden, 9 Stunden auf dem Platz. Das ist schon eine sehr, sehr ordentliche Zeit, wenn man bedenkt, was das eben auch für eine Intensität bedeutet. Wir haben am Ende einen neuen Roland-Garros-Champion, der jetzt Rafael Nadal ablöst, nach 4 Jahren, die er in Folge gewonnen hat. Nadal hat sich schon mit einer neuen Kampfeslust zurückgemeldet, hat gemeint, dass er auf jeden Fall versucht, nächstes Jahr nochmal anzugreifen und die 15 Titel, glaube ich, sind es dann schon voll zu machen. Das wäre natürlich auch nochmal ein Achievement. Aber dennoch, nichtsdestotrotz wird er wahrscheinlich nächstes Jahr dann auch nochmal mit neuen Größen jetzt konfrontiert werden, neuen Sandplatzgrößen, wie jetzt eben Stefanos Tsitsipas. Wenn er sich so weiterentwickelt, ist er auf jeden Fall ein Mitfavorit dann für die kommenden Sandplatzsaisons und generell für die kommenden Tourjahre, würde ich schon behaupten. Er ist ja noch sehr, sehr jung. Und ja, wir schauen mal, was sich da noch entwickelt.
Ja, definitiv. Und wenn ich nicht ganz falsch liege, war es ja auch das erste Grand Slam-Finale, was Tsitsipas in seiner Karriere gespielt hat. Und sowas ist ja oft auch nochmal wichtig für junge Spieler, um Erfahrung zu sammeln und um dann in der Zukunft einfach besser mit dieser Situation umgehen zu können, mit dem Druck, okay, ich stehe jetzt in einem Grand Slam-Finale, wie fühlt sich das an, wie bereite ich mich vor, wie läuft es im Spiel, wie fühle ich mich? Und ich denke, es ist selten, dass Spieler direkt im ersten Versuch dann tatsächlich auch den Titel holen, gerade wenn sie gegen so erfahrene Spieler wie Djokovic spielen. Und deshalb glaube ich, dass Tsitsipas aus diesem Spiel trotzdem sehr, sehr viel Positives mitnehmen kann, weil er hat gezeigt, dass er eigentlich über 5 Sätze mit Djokovic mithalten kann, mindestens auf dem gleichen Niveau spielt, ihn in Satz 2 auch definitiv dominiert hat. Und das sind alles sehr, sehr positive Erfahrungen und Erkenntnisse, die er damit rausnehmen kann. Und Tsitsipas ist für mich auch ein sehr reflektierter Spieler. Das ist zum einen schlecht, weil er nach solchen Niederlagen immer so ein bisschen in Depressionen und Lethargie verfällt und das Ganze versucht, ja, durch Denken zu lösen, was man vielleicht gar nicht durch Denken lösen kann in dem Moment. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wenn er das Ganze verarbeitet hat, er auf jeden Fall gestärkt da rausgehen kann und spätestens zu den US Open dann auch wieder neu angreifen kann.
Ja, absolut. Also Tsitsipas ein Player to watch, auch nicht nur in dieser Saison, sondern vielleicht dann auch in den kommenden Jahren noch, der sich wirklich von einem so sehr, sehr, sehr stark und sehr, sehr talentierten Spieler zu einem wirklichen Weltstar jetzt auch entwickelt hat in den letzten Wochen, Monaten, vielleicht auch jetzt schon in der letzten Saison. Er stand jetzt im ersten Grand Slam-Finale, wie du gesagt hast. Wir werden sehen, wie viele darauf noch folgen werden. Aber ich bin da, wenn die Entwicklung so weitergeht, guter Dinge. Natürlich schlecht für Zverev, dass da jetzt noch ein Star, quasi noch ein weiterer Star, immer weiter sich in den Vordergrund spielt, ihm schon an Zverev sich quasi jetzt auch vorbeigespielt hat mit seiner Finalteilnahme. Aber mal schauen, was wir da noch vielleicht für große Duelle zwischen diesen beiden und dann natürlich auch noch einem Herrn Medvedev und noch die restlichen jüngeren Spieler auf der Tour sehen werden. Das waren die French Open 2021. Für uns ja wirklich eines der Tennisturniere, wahrscheinlich auch momentan in unserem Leben, auch wenn wir natürlich nicht live dabei sein konnten. Vielleicht ja dann nächstes Jahr oder die kommenden Jahre mal einen Ausflug nach Paris im Juni, Mai, Juni rum. Mal schauen.
Ich wäre
Gut.
dabei.
Ja, Damit würde ich sagen, schließen wir heute das Thema Tennis ab und wenden uns so ein bisschen Richtung dem altbewährten Fußball. Ja, da gibt es ja natürlich jetzt auch ein großes Ereignis, die EM 2020. Die wird ja jetzt wirklich so offiziell auch benannt, wahrscheinlich weil da auch Merch und so schon entstanden ist in der Zeit kurz vor der EM. Ist momentan am Laufen. Der Ball wird schon in diversen Standorten gespielt. Wir haben ja auch schon ein Special hochgeladen, deswegen wollten wir jetzt auch gar nicht groß auf die einzelnen Mannschaften eingehen. Favoriten und so für uns sind auch schon geklärt, auf dem Papier auch schon. Ja, bist du momentan schon im EM-Fieber? Wie erlebst du die EM auf der Couch oder ist da sogar schon Public Viewing irgendwo gewesen? Wie hast du bisher die EM verbracht?
Ja, also ich bin großer Fan der EM. Ich muss sagen, hat mich selber so ein bisschen überrascht. Ich hatte jetzt gar nicht so die große Vorfreude, aber eigentlich mit dem Anstoß am Freitag, als es dann wirklich losging, hat mich die EM so ein bisschen wieder in ihren Bann gezogen und ich versuche wirklich jedes Spiel, was ich irgendwie mitnehmen kann, zu schauen und Nationalmannschaften, große Turniere haben einfach nochmal so einen ganz besonderen Flair, eine ganz besondere Aura, die ich einfach sehr genieße. Aber wir wollen jetzt gar nicht lange drum rumreden. Gestern war das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich in München und einer war da und das bist du. Und deshalb möchte ich da jetzt auch gar nicht viel reden. Du bist der Experte. Erzähl doch einfach mal, was hast du gemacht? Wie war dein Erlebnis gestern? Es ist gar nicht unbedingt taktische Analysen vom Spiel, sondern erzähl einfach mal, wie war das Erlebnis, in die Allianz Arena zu fahren und live bei so einem großen Spiel dabei zu sein?
Ja, also es war der Wahnsinn. Das Spiel an sich, darauf, wie du schon gesagt hast, möchte ich jetzt in meiner Analyse oder auch in meiner Bewertung gar nicht groß drauf eingehen, aber es war einfach schön, im Stadion zu sein. Es war schön, gerade in einem Stadion zu sein, wie der Allianz Arena. Natürlich auch noch bei einem Deutschland-Frankreich-Spiel. Das ist, glaube ich, so in der Qualität bei einer EM, Erstrundenspiel einer Gruppe noch nie gegeben hat. War auch als kleiner Randfact auch die erste EM-Niederlage, die eine deutsche Nationalmannschaft im Auftaktspiel erlitten hat. Also da sieht man auch schon so ein bisschen diese Qualität, die auch das Spiel hatte und vor allem der Gegner mitgebracht hat. Ja, wie bin ich da hingekommen? Ich wurde eingeladen quasi, also gute Freunde. Muss man sich natürlich auch irgendwie durch Beziehungen auch oder muss man aufbauen, so Freundschaften. Und ich hatte da eine Freundschaft, die dann im Endeffekt dann dieses Ticket für mich herausgebracht hat. Und dafür bin ich super dankbar. Und es war eine tolle Chance, die mir da gegeben wurde. Und ja, wie wir bereits ja schon oder du auch schon erwähnt hattest, ich hatte ja meinen kleinen Unfall, die kleine Bänderverletzung im Sprunggelenk und war das so eben gar nicht mobil unterwegs, sondern musste auf Krücken laufen, sollte auch nicht groß das Bein belasten. Und trotzdem war die Hinreise mit dem Auto, dann eben die Unterkunft im nahegelegenen Hotel und dann diese kleine Fahrt mit der Bahn waren überhaupt gar keine Probleme. Und ich glaube einfach, diese Motivation und die Vorfreude haben so auch so ein bisschen diesen kleinen Schmerz, den man dann natürlich trotzdem immer noch ein bisschen spürt, haben so ein bisschen verfliegen lassen. Und dort angekommen war es einfach eine tolle Atmosphäre, auch schon vor dem Stadion. Die Leute da haben schon gekrölt, gejubelt und bestimmt wohl auch das ein oder andere Bierchen getrunken, was ja auch ganz einfach dazugehört zum Fußball in meinen Augen. Und ja, Franzosen, Deutsche, alle möglichen Flaggen waren vertreten, auch vereinsinterne Flaggen, chinesische Flaggen, also wahrscheinlich irgendwie vom Sponsor und halt ganz viele Volunteers, die da rumgeschwirrt sind, die auch eine tolle Arbeit dort leisten. Und ja, ich durfte dann tatsächlich auch mit dem Shuttle zum Eingang fahren, was mir natürlich gut gefallen hat, weil tatsächlich wirklich die Strecke mit Krücken bei dem Wetter, da hätte ich wahrscheinlich mein T-Shirt wechseln müssen, weil das dann sonst vollgeschwitzt gewesen wäre, wenn ich erstmal am Platz angekommen wäre. Aber sonst, ja, war ein tolles Erlebnis. Und einziges kleines Manko für mich war so ein bisschen, dass man natürlich mit einer geringeren Anzahl in die Arena nur durfte. Es waren irgendwie nur 14.000 oder 15.000 zugelassen. Heißt, die Arena war dann doch sehr, sehr leer. Auf den ersten Blick hat aber die Franzosen nicht abgehalten, da tolle Stimmung zu machen, sehr eng beieinander, als ob es Corona gar nicht gäbe. Aber andersrum war es natürlich trotzdem toll fürs Stadionerlebnis, dass die Franzosen so gute Stimmung gemacht haben und die Deutschen sich dann ein bisschen auch genötigt gefühlt haben, auch für die eigene Mannschaft mehr Stimmung zu machen, als wahrscheinlich sonst passiert wäre im Stadion.
Eine Sache, die mich noch super interessiert, einfach persönlich ist, wie ist dieses Gefühl, wenn du im Stadion bist und die Nationalhymne läuft? Also, das ist sowas, was für mich immer, ich stelle mir vor, das muss einfach ein total emotionaler Moment sein und sich wirklich wie was Besonderes anfühlen. Ich habe einmal Champions League Quali geschaut, Rapid Wien gegen Schachtar Donetsk in Wien im Ernst-Happel-Stadion. Und schon als da die Champions League-Hymne lief und du auf einmal im Stadion dabei warst, es fühlt sich einfach besonders an und verleiht dem Moment eine ganz besondere Atmosphäre. Wie hast du da jetzt nochmal auf einem viel höheren Level diesen Moment mit der Nationalhymne wahrgenommen?
Ja, das ist eine super Frage und tatsächlich ist auch das einer der Momente des Erlebnisses für mich gewesen. Also es war ein Gänsehautmoment, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben also meine Reihe oder generell der Block haben aus vollem Leibe gesungen, mitgesungen. Oben liefen auch tatsächlich noch die Texte für alle, die nicht so textsicher sind, aber die sollte man auf jeden Fall drauf haben, wenn man auch ein Deutschland-Trikot oder ein Deutschland-Schal oder was auch immer anhat, dass man da auch eine gewisse Textsicherheit hat. Und ja, es war ein wahnsinnig toller Moment. Ich fand es auch schön, dass alle danach geklatscht haben, sowohl bei den Franzosen als auch bei den Deutschen nach den Nationalhymnen. Einfach so ein Zeichen auch des Respekts. Das hat ja wirklich auch da nichts mit dem Fußball zu tun oder mit irgendeiner vorübergehenden ja, Opponent, also ja, Feindschaft oder ja, so diesen Wettkampfgedanken, sondern das ist auch so ein bisschen diesen Respekt, den man natürlich mit dem Sport assoziiert, aber eben auch mit der Nationalhymne und ja, wie wir da alle gesungen haben und es so durchs Stadion gehallt ist, dieses Blühe im Glanze und dann eben auch nochmal diese Wiederholung, die ja dann doch nochmal diesen Nachdruck hat, quasi diese Wiederholung. Also war wirklich sehr, 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 sehr großer Gänsehautmoment für uns. Und das hast du auch direkt in allen Gesichtern gemerkt und man hat es ja auch ein bisschen angeschaut und alle haben quasi beim Singen auch so ein bisschen gelacht und so ein Grinsen auf dem Gesicht gehabt. Also es war ein super Moment. Schön, dass du das quasi so auch als Externer dir so ein bisschen vorstellen kannst. Und ich sag dir, wenn du dann auch mal im Stadion bist, was ja bestimmt auch dann alsbald der Fall sein wird, wenn Corona mal vorbei ist, dann kannst du dich auf jeden Fall auf tolle Momente freuen.
Ja, meine große Hoffnung ist jetzt 2024 ist die Europameisterschaft dann ja komplett in Deutschland, dass ich da vielleicht mal oder am besten natürlich wir zusammen zu ein, zwei Spielen gehen können. Dann natürlich auch nicht nur mit 14.000, sondern hoffentlich vor ausverkauftem Haus mit 50, 60.000 Zuschauern und man das dann nochmal selber miterleben kann. Das ist auf jeden Fall einer der Momente, die ich auch gerne mal live im Stadion erleben würde. Aber genug zur Atmosphäre. Du hast das Spiel gesehen. Für alle, die es vielleicht, na, ich glaube nicht, dass es jemand nicht mitgekriegt hat, aber der Formalität halber, am Ende hat Frankreich 1-0 gewonnen durch ein Eigentor von Mats Hummels. Wie hast du das Spiel gesehen? War es für dich ein verdientes Ergebnis? Was auf beiden Seiten? Wer ist für dich herausgestochen?
Sehr, sehr schwierige Frage, weil man muss immer abwägen, wie haben die Deutschen in den letzten Monaten gespielt, wie haben die Deutschen in den letzten Wochen gespielt und wie haben sie gestern performt. Und ich muss sagen, ich habe schon schlechtere Performances gesehen von quasi der Mannschaft, die wir da gestern gesehen haben, mit der einen oder anderen personalen Wechselung, die natürlich jetzt durch Müller und Hummels Comeback aufgekommen ist. Es war ein furioser Start. Es war in meinen Augen ein super Spiel der Deutschen vor allem, die wirklich aktiv mit dem Ball unterwegs waren, die Franzosen kaum den Zugriff zum Spiel erlaubt haben, bis eben die Franzosen einmal über die Seite gekommen sind, einmal über Pavard, wo der wirklich sehr, sehr frei stand, dann die Flanke rein. Da steht dann Lucas Hernandez, der auch sehr frei war. Also die beiden Außenverteidiger von Frankreich, wo man ja eigentlich vornherein gesagt hat, oh, die könnten so ein bisschen auch die Schwachstellen sein in diesem hochkarätigen Kader. Die haben für mich dieses Tor quasi ja, initiiert und dann war halt Hummels mit ganz viel Pech auf jeden Fall dann am Start und hat dann das Ding reingezimmert, auch keine Chance für Neuer. Und das war für mich so ein kleiner Knackpunkt, weil ich glaube, hätte man die Franzosen längere Zeit eben dieses 0-0 und immer den Ball hinterherlaufen lassen, wären da größere Lücken aufgetaucht. Danach haben sie sich ja wirklich sehr stark aufs Kontern fokussiert, was bei so einem Kader mit so einer Geschwindigkeit mit Mbappé in der Offensive ihr gutes Recht ist und auch eine sehr, sehr gute taktische Einstellung war vom Trainer. Und ja, so haben wir eben dann ein Spiel erlebt, wo die Deutschen nie ganz sich irgendwie durchringen konnten, auch mal den Abschluss zu suchen. Es gab die ein oder andere Chance, die sich dann ergeben hat, auch meistens durch ein bisschen so eine Unorganisation im Frankreich 16er, wo dann der Ball vom eigenen Mann irgendwie zum Gündogan springt oder wo dann entsprechend auch mal ein Gnabry frei steht. Aber es war nie so ein spielerischer Glanzmoment in der Offensive. Eine Idee hat gefehlt, ein richtiges Konzept. Wie laufen, wenn wir jetzt wirklich 75 Minuten lang dem Rückstand hinterherlaufen, wie reagieren wir? Da fand ich so ein bisschen die Reaktion schade, fanden die Fans auch im Stadion schade, bestimmt auch viele vorm Fernseher, dass da wirklich sich nicht einer so ein bisschen durchgesetzt hat, so ein bisschen noch ein bisschen, jetzt habe ich dreimal ein bisschen gesagt, also da einfach nochmal den Turbo gezündet hat und auch diese ein oder andere Einzelaktion hat mir einfach gefehlt. Dann hatten wir eben ein Spiel, das ja sehr stark dann aufs Frankreich-Tor schon gelaufen ist und dann eben doch mit Kontern der Franzosen, die sehr, sehr gut ausgespielt wurden und auch sehr stark gefeiert wurden von den Fans im Stadion, dann eigentlich fast immer perfekt ausgespielt wurde. Und ja, wir haben 1-0 verloren auf dem Papier, aber es waren ja zwei Abseitstore, die dann im Nachhinein immer korrigiert wurden. Und diese Abseitstore sind wirklich nur entstanden durch in meinen Augen sehr, sehr ungünstigen Zeitpunkten des Abspiels. Also der Raum war da, das Abspiel hätte früher kommen müssen oder eben der Weg hätte entsprechend, beziehungsweise der Sprint hätte später angesetzt werden müssen.
Und aber es war ja teilweise auch, das hat man im Fernseher wahrscheinlich besser gesehen als im Stadion, aber gerade das zweite, wo Mbappé dann auf Benzema legt, ja, das war gefühlt 20 Zentimeter, also da ja, hast du ja, auch okay. Glück, dass es abgepfiffen
wird. Ja, das meine ich und dann ging es halt irgendwann so ein bisschen, die Stimmung auch so ein bisschen runter, weil eben die Deutschen es auch nicht geschafft haben, dann noch so ein bisschen eine Art Powerplay einzuführen, wo sie dann die Franzosen nochmal ein bisschen zwingen, in die wichtigen Zweikämpfe in der Defensive zu gehen. Die haben kaum stattgefunden, es war immer dieses Flankenspiel. Und ja, am Ende des Tages 1-0 sind wir rausgegangen, die Franzosen gefeiert, die Deutschen eher mit hängenden Köpfen, leider auch ein paar schon frühzeitig, was mich persönlich sehr geärgert hat, weil ich mir da gedacht habe, da wäre die Karte bei dem einen oder anderen treuen Fan besser aufgehoben gewesen. Ja, das war so der kleine Wermutstropfen natürlich an diesem Abend. Nichtsdestotrotz haben wir die Zeit genossen im Stadion, haben die Deutschen so gut wie möglich angefeuert und ja, das war so.
Ja, mein das klingt Eindruck. Doch sehr gut. Mit vielem, was du sagst, stimme ich komplett überein. Grundsätzlich hat es auf mich so ein bisschen so gewirkt, als wären die Deutschen das bessere Team gewesen. Also ich finde, sie haben als Team gekämpft, alles gegeben, sie haben super zusammengespielt, aber wie du richtig gesagt hast, nach vorne hat die Idee gefehlt. Und was Frankreich einfach, muss man neidlos anerkennen, überragend gemacht hat, ist, sie haben hinten extrem kompakt gestanden, ein super geschlossenes System und nach vorne haben es am Ende halt einfach in meinen Augen Einzelspieler ausgemacht. Also wenn wir uns das 1-0 für Frankreich angucken, dann ist da dieser Pass, den Pogba mit dem Außenriss über Hummels und Kimmich genau auf den einen Fleck, wo er hinkommen muss, damit es gefährlich wird, zu Lucas Hernandez spielt. Der bringt den Ball rein, gut, Eigentor unglücklich. Aber dieser Pass, den Pogba da spielt, dass er den freien Raum sieht und den Mann und den Pass dann noch so butterweich und genau dahin bringen kann, das ist halt einfach ein Pass, den ganz, 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 ganz wenige Spieler auf der Welt überhaupt sehen und dann auch in der Lage sind, ihn zu spielen. Genauso dann, wenn wir weiterreden. Im Endeffekt ist es gefährlich geworden, wenn Mbappé den Turbo gezündet hat und mal ins 1-gegen-1 gegangen ist. Und für mich fehlt bei den Deutschen einfach zum einen vielleicht die Spielidee im Offensiven, was natürlich auch so ein bisschen Jogi Löw zuzuschreiben ist. Kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, weil was mir gefehlt hat, ist, wir hatten vorhin bei Zverev drüber gesprochen, Plan A funktioniert nicht, hast du einen Plan B? Und ich habe bei der deutschen Nationalmannschaft keinen Plan B gesehen. Ich habe Plan A gesehen und als Plan A nicht funktioniert hat, hat man es halt weitergemacht und ausgewechselt. Aber da war taktisch keine Änderung, wie man das französische Bollwerk knacken kann. Bei Frankreich hat diesen Plan oder braucht diesen Plan vielleicht gar nicht, weil sie einfach durch die Qualität ihrer Individualisten, ihrer Einzelkönner das Ganze so ein bisschen ausgleichen können und dadurch einfach extrem gefährlich sind. Und nochmal, für mich der Spieler des Spiels ist es ja dann auch offiziell geworden, war Paul Pogba. Was der für Pässe gespielt hat, was der für eine Präsenz hat, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, das hat mich einfach unfassbar begeistert und fasziniert, auch wenn es beim falschen Team war, sage ich mal. Und wenn man sich den anschaut, wie er da jetzt für Frankreich gespielt hat, fragt man sich, was er da in England Woche für Woche macht, weil das ist ja ein Unterschied von Welten.
Ja, Paul Pogba, der ist auf jeden Fall aufgefallen und wurde eigentlich auch bei jeder Situation oder in jeder Situation auch von den französischen Fans frenetisch angefeuert. Also er hat diesen Wahnsinnspass gespielt, da stimme ich dir vollkommen zu, den hat man sogar im Stadion und der war auf der anderen Seite, also wir saßen auf der französischen Seite in der ersten Hälfte, haben also die Tore quasi dann aus französischer Sicht gesehen. Und das war ein Wahnsinnspass und das konnte man wirklich auch aus der Entfernung erkennen, dass so ein Pass mit der perfekten Technik im perfekten Moment gespielt werden muss und die hat er eben und deswegen ist er ja auch einer der Spieler, wo man auch immer sagt, der ist ein Match-Decider, also einer, der die Spiele entscheidet. Und das hat er bewiesen und das beweist er, wie du schon sagst, in meinen Augen viel zu wenig in England, bei Manchester United. Vielleicht systemgebunden, dass er da vielleicht nicht die Möglichkeiten hat, zu weit hinten spielt. Andersrum vielleicht auch mitspielergebunden, dass er in England nicht die Mitspieler hat, die er vielleicht bei den Franzosen hat, weil man muss schon sagen, der französische Kader ist vielleicht sogar noch hochkarätiger besetzt als jetzt Manchester United, wobei die natürlich auch ein tolles Team haben und auch Top-Männer. Das soll jetzt nicht so dargestellt werden, als wenn United jetzt irgendein Verein wäre. Dennoch, ja, muss ich sagen, mich hat vor allem Rabiot noch sehr stark beeindruckt. Der hat wirklich sehr wichtige Zweikämpfe gewonnen.
Den einen Pfostenschuss, ne?
Hat auch sehr viele wichtige Grätschen und Zweikämpfe gewonnen. Generell fand ich die Außenverteidiger, ich habe es ja bereits schon erwähnt, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard, fand ich auch sehr, sehr konstant, wie du gesagt hast, sehr, sehr solide. Waren hinten drin gestanden mit diese Viererkette und um noch Raphael Varane und wer war nochmal der vierte Abwehrspieler in der Mitte?
Presnel Kimpembe von PSG.
Genau, das fand ich war wirklich eine tolle Abwehrleistung auch von den Vieren und sie haben es einfach nicht zugelassen durch eben dieses Tiefstehen und auch dieses Doppeldecken quasi, dass eben mal schnelle Spieler da durchbrechen durch die Mitte, sondern da hat eben der eine den anderen immer gedeckt und das war die Problematik, wie du sagst, wenn dann MAP durchbricht, dann bricht er eben beim ersten schon durch und dann ist es die 1-gegen-1 Situation mit keiner Absicherung hinten außer Neuer und Hummels sah einmal sehr, sehr unglücklich aus. Er hat generell für mich den unsichersten Eindruck gemacht von den Abwehrspielern in der Innenverteidigung. Und das ist halt dann diese große Problematik, dass die Franzosen durch dieses Konterspiel eben diese erste Abwehrreihe von den Deutschen immer sehr gut ausgehebelt haben und somit eben immer so ein bisschen dieses 1-gegen-1 gegen eben eher langsame Innenverteidiger. Das ist die Problematik.
Ich denke, es war aber auch schwierig. Also im Stadion hast du es wahrscheinlich nochmal besser gesehen, aber für mich hat es den Eindruck gemacht, als wäre die französische Viererkette nie auch nur bis zur Mittellinie vorgerückt. Also gefühlt standen die immer 10 Meter maximal vorm eigenen Strafraum. Also wirklich sehr, sehr tief. Dann noch die drei Sechser, Pogba, Rabiot, Kanté, die, wie du jetzt auch angesprochen hast, alle ein super gutes Spiel gemacht haben. Das heißt, Frankreich steht hinten so tief, so kompakt. Es ist so, so schwer, da durchzukommen. Und logischerweise durch das Kombinationsspiel, du kommst immer näher, dann schiebst du an den Strafraum ran. Ergeben sich dann im Rücken der Abwehr Räume. Und was man da ganz klar sagen muss, was du ja auch erwähnt hast, dass ein Hummels dann im direkten Laufduell mit Mbappé keine Chance hat, ist ja auch klar. Also ich erinnere mich da an die eine Szene, wo Mbappé gefühlt auf 50 Metern Hummels 150 abnimmt. Es war, finde ich, da klar zu sehen, dieser Geschwindigkeitsnachteil. Eine Frage, die ich jetzt noch an dich hätte, weil das war ein Gedanke, der mir so gekommen ist. Hatte Deutschland zu viel Angst vor Frankreich? Also mit dieser Fünferkette einen offensiven Spieler geopfert, dann ja auch sehr um defensive Stabilität, sehr viel Ruhe bemüht, das Spiel ja auch oft langsam gemacht, lieber den sicheren Pass gespielt. Hätte man sich da vielleicht mehr zutrauen müssen, vielleicht mit einer Viererkette spielen, vielleicht aber auch einfach schneller, direkter nach vorne, dann auch mal mehr Risiko in Kauf nehmen?
Das ist eine gute Frage. Also wer Hummels in die Mitte der Innenverteidigung stellt, der hat auf jeden Fall keine Angst vor der gegnerischen Offensive.
Nee, Spaß beiseite. Ja, sagt sich so leicht, aber
ich weiß, was du meinst. Und Hummels, um Gottes Willen, der hatte halt ein, zwei unglückliche Aktionen. Der hat auf jeden Fall andere Qualitäten, gerade in der Spieleröffnung, Kopfballspiel, hat er schon eine solide Partie gemacht. Es ist diese generelle Grundfrage, die da schon anfängt bei der Personalie Kimmich. Warum spielt er hinten rechts? Warum spielt er nicht Sechser? Naja, weil wir eben mit einem offensiv starken Gegner rechnen und deswegen eben diese Fünferkette defensiv spielen und dann eben diese Schienenspieler haben, die jeweils auf der linken und rechten Abwehrseite dann quasi agieren und nach vorne und nach hinten entsprechend Impulse setzen sollen. Andersrum sind aber auch dann das die beiden Spieler, die eben auch alleine nach vorne und nach hinten agieren, weil dann eben die beiden Flügelspieler eher sich Richtung Zentrum orientieren. Das hatten wir gesehen bei Gnabry und vor allem auch bei Kai Havertz, der ja sehr, sehr, sehr zentral immer war. Der stand sehr, sehr zentral und bei Gnabry hatte ich auch immer das Gefühl, der hat da einfach nichts zu suchen. Das war mein persönlicher Eindruck. Er stand gefühlt 40 Minuten lang in der ersten Halbzeit, wenn er nicht den, oder generell im Spiel, wenn er nicht den Ball hatte, hinter Rafael Varane. Und gegen den kann er nichts ausrichten, weder im Kopfballduell noch, würde ich behaupten, im Sprintduell, weil er eben extrem schnell ist. Er hätte sich, in meinen Augen, hätte das Spiel sehr viel breiter aufgestellt werden müssen, auf dem Flügel die Dominanz und nicht in der Mitte zwingend, weil in der Mitte sich durchzukombinieren, finde ich sehr viel schwerer als auf dem Flügel. Klar ist aber auch, wir hatten, wie du schon sagst, diese Problematik, dass wir aber dann, wenn wir auf dem Flügel durchbrechen, wir in der Mitte niemanden haben, der dann als Flankenabnehmer zum Beispiel agieren könnte. Das war, finde ich, so oder ist generell dieses Grundproblem, was die Deutschen haben. Wir haben ein super agiles Team, wir haben super schnelle Spieler vorne, aber wir spielen keinen wirklichen Konterfußball, sondern schon Ballbesitzfußball. Und wenn die Gegner die Zeit haben, aber ständig hinten sich quasi hinten zu mauern, solange die Deutschen anrennen, dann bringt diese Agilität in meinen Augen sehr, sehr wenig. Dazu kommt dann noch, dass wir eben Spielertypen haben wie Sané, Werner generell, die in meinen Augen super technisch sind, aber irgendwie das Passspiel nicht wirklich perfektioniert haben in den letzten Jahren. Und die vor allem
auch Platz brauchen. Platz,
um genau, und die Platz brauchen. Und den bieten eben die Gegner nicht, vor allem wenn wir sie eben reinpressen. Wir zwingen sie ja quasi dazu, die Räume eng zu machen. Das ist so der Eindruck, der entstanden ist, auch gerade als Zuschauer, dass die Deutschen das komplett falsche System spielen. Aus Angst, dass sie überlaufen werden, ausgekontert werden, versuchen sie den Gegner möglichst weit reinzudrücken und lassen trotzdem halt hinten noch Absicherung stehen wie Rüdiger und Hummels. Dadurch machen sie den Raum aber super eng bei den Gegnern.
Ich sehe das genauso wie du und ich finde, das französische System von gestern wäre prädestiniert für die deutsche Nationalmannschaft.
Absolut. Weil
wir haben diese Spieler wie ein Mbappé und wir haben sie noch viel mehr als Frankreich. Also stell dir mal vor, du hast Sané, Gnabry und Werner, die alle steil gehen, alle schnell den Konter spielen. Was das für einen Druck auf die Viererkette auslöst, und da wirst du definitiv auch mal durchkommen. Aber du schränkst, wie du gesagt hast, diese Spieler durch dein enges Kombinationsspiel, dadurch, dass der Gegner dadurch sehr eng steht, so arg ein, dass du diese Qualitäten gar nicht mehr nutzen kannst. Und auch, wer für mich total untergegangen ist, war Ilkay Gündogan. Der hat für mich nicht stattgefunden, obwohl das so ein talentierter, qualitativer, hochwertiger Fußballer ist. Aber der hat seine Position nicht gefunden. Natürlich ist er eher offensiv denkend. Er soll dann sechs spielen und am Ende ist er irgendwo dazwischen und hat weder eine gute Auswirkung auf das eine noch auf das andere. Wer dafür ein super Spiel gemacht hat, finde ich, ist Toni Kroos. Der ist mir sehr positiv aufgefallen. Der hat auch echt gekämpft, geackert, viele nickelige Zweikämpfe gewonnen, alles gegeben, super Leistung. Aber auch Toni Kroos, finde ich, würde mehr davon profitieren, wenn er seine Passstärke einsetzen kann, um eben diese langen vertikalen Bälle hinter die Kette zu spielen und da einfach mit mehr Schnelligkeit zu agieren. Und das ist so das, wo ich komplett mit dir konform gehe, was dem deutschen Spiel wirklich fehlt, ist Kreativität, Spritzigkeit und Schnelligkeit mit direktem Zug zum Tor, weil auch das in meinen Augen unser Spielermaterial viel besser ausnutzen würde.
Und was mich am meisten aufgeregt hat, um das nochmal dann kurz auf den Punkt zu kriegen, weil ich da auch den Löw verflucht habe, warum er denen das so eingeimpft hat, diese aus dem, sagen wir mal, 2-3 Meter vom 16er entfernten seitlichen Position reingeflankten Bälle auf den zweiten Pfosten. Das ging mir nicht rein. Da stand nur ein Gnabry. Und ja, das ich denke mir, ich nimm dir ein Herz und entweder du dribbelst noch kurz und schießt einfach mal zweite Reihe ab und hoffst auf einen Abfälscher. Ja, vor allem
der Gedankengang ist so dumm. Du kannst doch nicht wirklich denken, dass Gnabry einen Kopfballduell gegen Varane gewinnt. Aber Varane ist 20 Zentimeter größer, Kopfballstärker und springt höher. Es ist jetzt ja nichts gegen Gnabry, aber wie soll der jemals ein Kopfballduell gegen den gewinnen?
Genau, und das ist halt die Problematik, die ich da sehe, weil anscheinend es ja tatsächlich diese taktische Ausrichtung war. Anders kann ich mir das nicht erklären. Es fassen sich nicht 4, 5 verschiedene Spieler, die ja auch eigentlich sehr, sehr gute und auch mitdenkende Spielertypen sind, wie zum Beispiel Toni Kroos oder Joshua Kimmich, ein Herz und flanken den Ball rein aus einer Position, wo ich mir denke, ja Kroos, da hast du gerade eben quasi einen Freistoß von geschossen, mach's doch jetzt einfach besser und versuch aus dem Spiel heraus irgendwas, entweder Schuss oder wie gesagt, auch mal antäuschen und dann vielleicht doch nochmal vorbeilegen. Das sind alles so Geschichten. Dieses Flanken, das bringt gar nichts. Und ich habe, oder man hat ja in der Statistik auch gesehen, ich habe natürlich jetzt als Fan nicht immer diese Einblenden gehabt, aber wir hatten so viele Ecken, wir hatten so viele ruhenden Bälle und es wurde immer wieder kommuniziert im Trainingscamp, da wird trainiert und zwar vor allem die Standards, weil da wollen wir eben punkten, gerade gegen die Großen. Und ich hatte nie das Gefühl, dass eine Ecke, ein Flankenball von außen, also jetzt so einer aus dem Halbfeld geschlagen, da nicht die klassischen Flankenläufe. Da hatten wir einen von Robin Gosens, da ist diese eine Großchance von Ilkay Gündoğan draus resultiert. Und die sondern eben Gnabry. Diese komischen Halbflankenbälle da ja. Auf dem zweiten Pfosten in irgendeiner Form die französische Abwehr auch nur ein bisschen verunsichert hat. Und ich finde, da beim 4., 5. Mal den immer noch zu schlagen, weil der Trainer es halt sagt, ist erstens irgendwie schlecht vom Trainer, obwohl wir jetzt natürlich nicht genau die taktische Anweisung wissen, als auch für mich dann auch ein Problem der Spieler. Weil ich muss merken, wenn etwas nicht funktioniert, ich habe die taktische Erfahrung, ich bin schon so lange Spieler, dann muss ich halt mal was Neues probieren. Auch wenn der Trainer mich danach verflucht.
Aber auf der anderen Seite, ich finde, es gab gar nicht so viele Alternativen. Du hast dich da hingespielt und du bist nicht durchgekommen. Und für mich war es fast so eine Art Verzweiflung. Sie haben keine andere Lösung gesehen, als den Ball von da halt reinzubringen. Was aber natürlich auch irgendwie schon dann auf den Spielaufbau und auf die gesamte Spielanlage, wie wir jetzt ja eben auch schon diskutiert haben, zurückzuführen ist. Also generell, defensiv finde ich, hat die deutsche Mannschaft eigentlich einen guten Job gemacht. Hat auch besser gespielt, als ich es erwartet habe, muss ich sagen. Es war viel Positives dabei. Nur vielleicht ist auch genau das, was jetzt so ein bisschen diese Enttäuschung noch auslöst, ist, man war eigentlich so positiv überrascht und hat wirklich dann nach 20 Minuten geglaubt, okay, wir können Frankreich schlagen. Aber diese Kreativität nach vorne, dieses man wirklich mal, man hatte ja eigentlich nur 2 gefährliche Torchancen. Die eine von Gnabry, die eine von Gündoğan, vielleicht noch der Kopfball von Müller. Aber das war's und da, finde ich, muss mehr kommen. Auf der anderen Seite kann man, finde ich, das war auch gestern sehr schön in der Reportage im Fernsehen, der Nachbesprechung, da muss ich sagen, wir loben ja immer Sandro Wagner so gerne. Der hat gestern das Spiel kommentiert. Der hat im Kommentar einen super Job gemacht, aber ein anderer Fußballexperte ist Christoph Kramer, der ja auch noch spielt. Aber der war da Experte im Studio und den mag ich auch sehr. Ich finde, es einfach einer der mit sehr viel Sachverstand, aber sehr auf dem Boden geblieben, sehr, sehr menschlich, da immer sehr, sehr gute Meinungen und Punkte präsentiert. Und Christoph Kramer hat gesagt, es ist ein Spiel, nach dem können wir weder die deutsche Mannschaft beurteilen, noch die französische. Weil für die deutsche Mannschaft, so wie Frankreich gespielt hat, wird kein anderer Gegner spielen. Die standen so tief und haben sich dann halt auf ihre Einzelkörner verlassen. Das wird nicht passieren. Deutschland wird vermutlich in allen anderen Spielen einen anderen Gegner vorfinden und mehr Raum haben oder die Fehler werden nicht so krass bestraft werden wie gegen Frankreich. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, die Franzosen haben, würde ich sagen, auch nicht das gezeigt, was sie können. Also die haben ja sehr, sehr passiv gespielt, gar nichts fürs Spiel gemacht. Das heißt, ich finde, es ist interessant, jetzt mal das zweite Spiel von beiden Mannschaften abzuwarten, um zu schauen, wo sie wirklich stehen und wie sich das Ganze so entwickelt.
Problematisch wird es halt nur, wenn wir jetzt am Samstag noch die nächste Niederlage kassieren. Da sehe ich halt diese große Problematik, dadurch, dass ja auch Portugal 3-0 gegen Ungarn gewonnen hat. Alles ja, aber sehr, hast du sehr Spiel späte gesehen? Tore. Sehr, sehr späte Tore, ja. Wie gesagt, ich war unterwegs den ganzen Tag, aber ab der 55. Minute konnte man im Stadion mitverfolgen, ja.
Also, weil ich finde, Portugal hat mich nicht überzeugt. Klar haben sie am Ende auf dem Papier 3-0 gewonnen, aber wenn wir uns die Tore anschauen, das erste Tor ist sehr, sehr unglücklich, wird 3-mal abgefälscht und fällt dann Guerrero vor die Füße. Das zweite Tor ist ein Elfmeter, den kann man pfeifen, muss man nicht pfeifen. Also der wird, ich sag mal, ist eine 50-50-Sache. Und dann gut, das dritte Tor Nachspielzeit, wenn es schon 0-2 steht, ist das Spiel natürlich anders. Aber Portugal, auch wenn sie jetzt auf dem Papier sehr klar gewonnen haben, haben mich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Also aus dem Frankreich-Spiel kommen sich die Deutschen da sogar fast vorne.
Ja, natürlich, nur es ging halt einfach um das Ergebnis, um das vielleicht dann auch nochmal hier kurz zu erwähnen in dem Rahmen des Podcasts, dass wir auch wieder unserer Funktion als Ergebnisdienstleister in irgendeiner kleineren Funktion und entsprechend, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen, gerecht werden. So, gerecht jetzt habe ich wieder, ja,
das
jetzt,
ist es.
Nach dem kleinen Exkurs von dir. Auf jeden Fall, die Portugiesen haben gewonnen. Jetzt heißt es quasi schon ein bisschen Entscheidungsspiel am Samstag, wer direkt weiterkommt. Natürlich wollen wir jetzt die Ungarn nicht schlechter reden, als sie sind. Sie haben lange Zeit gegen die Portugiesen das 0-0 gehalten. Bin aber der festen Überzeugung, dass die Deutschen, wenn sie halbwegs gute Leistung abrufen, da mit einem souveränen Sieg fortschreiten werden.
Und andersrum, ich meine, ein Unentschieden wird ja auch erstmal reichen, dadurch, dass ja die viertbesten Dritten auch weiterkommen. Ich denke mal, wenn wir in irgendeiner Form über den EM-Titel reden wollen, muss man davon ausgehen, dass man gegen Ungarn gewinnt. Sonst kann man auch direkt wieder die Koffer packen und hat es nicht verdient. Aber 4 Punkte sollten eigentlich reichen, auch um unter die 4 besten Dritten zu kommen. Also ich denke, Unentschieden oder Sieg gegen Portugal sollte reichen zum Weiterkommen.
Ja, da bin ich mir eben nicht ganz so sicher. Ich habe die Tabelle natürlich jetzt nicht ganz im Kopf von jeder Gruppe, aber es gab jetzt auch sehr viele kleinere Überraschungen, viele Unentschieden, die man so nicht erwartet hat, auch ein paar Siege, wo man gedacht hat, okay, unerwartet, natürlich zu nennen hier Polen, die gegen die Slowakei verloren haben, was jetzt nicht jeder auf dem Schirm hatte, Spanien, die nur Unentschieden spielen gegen Schweden. Es könnte halt problematisch werden dadurch, dass sich die Favoriten oder viele Favoriten jetzt schwer getan haben gegen die vermeintlichen Underdogs und die Underdogs natürlich dann sich gegenseitig auch wieder die Punkte geben, dann 3 und 4. Mal schauen, das ist nur die eine Sorge, die ich habe. Deswegen hoffe ich natürlich, dass Deutschland da am Samstag quasi die Vorentscheidung macht und da den Sieg holt, damit wir uns quasi relativ beruhigt dann dem Ungarn-Spiel widmen können. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert, weil andersrum, wenn wir hier das Unentschieden holen oder sogar gar die Niederlage, dann habe ich schon wieder Flashbacks an die WM 2018, dass es dann heißt, ja Leute, ihr braucht ja nur einen Sieg und dann seid ihr weiter und dann wird aus nur einem Sieg der Tunnel von, ich weiß gar nicht, Hummels auf der Torlinie und die Südkoreaner gewinnen den Hasen und das habe ich so ein bisschen, da habe ich natürlich ein bisschen Muffensausen vorne dran, wobei ich natürlich dem deutschen Kader ein bisschen mehr Qualität und auch ein bisschen mehr Gemeinschaft und Gemeinschaft zurechne oder zuspreche als dem damaligen Kader.
Da hast du recht, aber ich denke, das ist so eine Sache, wo wir auch immer die Deutschen allgemein sehr kritisch mit der Nationalmannschaft sind. Und ich finde, wenn wir auf dem Papier unseren Kader anschauen, dann ist es ein starker Kader. Und für mich, natürlich ist es scheiße, dass wir verloren haben und Frankreich war die bessere Mannschaft, aber Frankreich ist auch der amtierende Weltmeister und in meinen Augen die stärkste Mannschaft der Welt. Und trotzdem haben wir eine gute Leistung gezeigt. Also ich denke, man kann da jetzt wirklich auch mal versuchen, positiv rauszugehen, an die Mannschaft zu glauben. Und wir warten mal das Spiel gegen Portugal ab. Ich muss sagen, bin eigentlich doch recht optimistisch. Und wir schauen dann, denke ich, einfach mal, was am Samstag passiert. Vielleicht nochmal ganz kurz, du hast jetzt viel angesprochen, kleinere Mannschaften schlagen Favoriten. Gab es denn eine Mannschaft, die dich entweder überrascht hat von den kleinen Nationen oder gibt es eine Nation von den Favoriten, nenne ich sie jetzt mal, wo du sagst, okay, die haben mich richtig überzeugt, wie sie gespielt haben?
Ja, ich fand direkt das erste Spiel Italien gegen die Türkei ganz interessant, weil die Italiener sich doch sehr, sehr stark präsentiert haben, mit einem 3-0 nach Hause gefahren sind. Die Türkei für mich nicht wirklich konkurrenzfähig gegenüber Italien jetzt. Und auch diese leichten Zweifel, die ich dann doch habe, ob vielleicht doch diese Vorschusslorbeeren, die wir letzte Woche den Türken zugute gekommen haben lassen, da doch zu früh waren, weil vielleicht dann da das letzte Quäntchen Glück und auch dieser Spielplan und vielleicht auch die individuelle Stärke dann doch leicht überschätzt wurden von uns.
Ja, die Türkei hat ja auch gegen Wales verloren, also für die wird es ganz eng, überhaupt noch weiterzukommen.
Oh, ja, das Ergebnis hatte ich noch nicht auf dem Schirm. Ja, tatsächlich, ich sehe es gerade, mir ist gerade angezeigt. Ja, und die Italiener führen gerade gegen die Schweiz 2-0. Auch 2-0, ja. Also sehr, sehr interessant, was da die Gruppe noch gibt, die Gruppe A. Andersrum hatte ich noch die Belgier auf dem Schirm. Das sind natürlich jetzt die großen Nationen, die für mich auch einen soliden Auftritt da hingelegt haben. Und wo mir vor allem Lukaku sehr gut gefallen hat,
Ja.
ihn jetzt als Einzelsportler hervorzuheben, der für mich eine sehr, sehr große Gefahr darstellt für alle Mannschaften, weil er sich anscheinend in einer weiterhin bestechenden Form zeigt und somit für mich auch als einer der Kandidaten gelten könnte, wenn er so weiter trifft und auch vor allem auch diese generelle Leistung, dieses einfach auch Räume schaffen und eben präsent sein. Gerade der Spielertyp, den Deutschland so ein bisschen misst, ja, da eventuell da noch als einer der Helden oder auch der Sportler der WM, EM rauskommen könnte. Ja, mehr habe ich gar nicht so geschaut. Also klar, das ein oder andere Spielchen, so Polen, Slowakei habe ich ein bisschen verfolgt, aber da kann ich jetzt nicht großen Urteil drüber fällen, weil ich entsprechend da immer nur reingeschaltet habe. Wie gesagt, ich war jetzt auch viel beschäftigt mit Fuß etc.
Ja, du hast Gruppe B angesprochen mit Belgien. Da gab es ja auch schon mal direkt einen der unschönen Aufreger der Europameisterschaft im Spiel Finnland gegen Dänemark, wo ja der Däne Christian Eriksen auf dem Spielfeld zusammengebrochen ist, wiederbelebt wurden musste, ins Krankenhaus gebracht wurde. Und man hat klar gesehen, dass die dänischen Spieler da sehr mitgenommen waren. Und ich denke, jeder, der das gesehen hat, dem ist es nahegegangen. Sowas möchte man nicht sehen, sowas wünscht man keinem. Deshalb umso schöner, dass es Eriksen jetzt besser geht. Er hat sich auf Social Media gemeldet. Aber man weiß, oder hast du mitgekriegt, da weiß man, was passiert ist? Ich habe da noch gar nichts gelesen, was jetzt genau der Grund war.
Nee, das Letzte, was ich gelesen habe, war tatsächlich, dass Eriksen selbst natürlich wissen möchte, was er hat, was da passiert ist. Musste er tatsächlich auch, wie du schon sagst, reanimiert werden, Herzdruckmassage. Zeigt auch nochmal die Wichtigkeit, dass wirklich Sanitäter und Leute vom Fach da neben dem Feld
Auf
stehen
jeden
und nicht nur
Fall.
Teamärzte, die
Gut,
solche
aber ich glaube, der
Situationen.
Teamarzt hat ihn dann sogar wiederbelebt.
Genau, ja, aber generell, das natürlich stimmt, ja, das stimmt, das müsste ich zurückziehen, aber ich habe andere Teamärzte danach gelesen, stimmt, im Interview, die gemeint haben, dass sie in der Situation nicht zwingend so gedankenschnell und vor allem so sicher gehandelt hätten, wie jetzt der dänische Teamarzt, der, wie du schon sagst, da die ganzen Verfahren angewandt hat, weil eben gerade die Sanitäter und das medizinische Personal, was da auch extern angestellt ist, sich natürlich noch mit weitaus mehr beschäftigt als eben diesen alltäglichen Sportlerverletzungen wie Bänderriss, Kreuzbandriss oder auch Brüchen. Ja, sehr, sehr traurige Geschichte. Ich habe das Spiel nicht verfolgt. Ich habe nur mitbekommen und die Berichterstattung drumherum, dass da auch die Dänen dann auch so eine Wand drumherum gemacht haben
Ja.
vor Bildern und irgendwie die Fernsehkameras haben noch sehr lange drauf gezeigt, was auch sehr kritisch immer beäugelt wurde und natürlich hoffen wir, dass Christian Eriksen da jetzt nichts Schlimmes
Auf
hat.
jeden Fall.
Vielleicht, also natürlich, die Auswirkungen sind schlimm. Es wird wahrscheinlich auch nichts Alltägliches sein, aber dass er hoffentlich nichts Bleibendes davon trägt, keine Herzrhythmusstörung oder was Generelles, was erst diesen ganzen Vorfall ausgelöst hat, dass das irgendwas auf was Banaleres zurückzuführen ist, als jetzt eine Sportlerkarriere beendendes Krankheitsbild. Mal schauen. Ich habe, wie gesagt, keine Informationen. Ich glaube aber, dass wenn wir beide kaum Informationen haben, es da einfach auch keinen neueren Stand gibt. Eriksen hat sich aber auch schon zurückgemeldet. Wie gesagt, er selbst spricht ja davon, dass er um eine schnelle Aufklärung betet. Das tun wir natürlich dann auch in dem Zuge. Und ja, die Dänen natürlich dann auch noch verloren gegen Finnland. Ein doppelt schwerer Tag, vor allem weil sie ja wirklich die klare bessere Mannschaft waren. Ja, die Finnen, ein Torschuss, ein Tor. Ist natürlich auch eine tolle Effektivität, aber ob das Spiel so ausgegangen wäre oder generell, ob das Matchup und diese Wiederaufnahme wirklich so gut waren, darüber lässt sich natürlich dann auch streiten.
Ja, ich denke, man hat nach dem Vorfall doch gemerkt, dass sie den einfach, ist ja auch total verständlich, nicht in der Lage waren, sich auf den Fußball zu konzentrieren. Und dann ist es immer schwierig, so ein Spiel noch zu gewinnen. Doppelt bitter für Dänemark, die ja vor dem Turnier so ein bisschen als Geheimfavoriten, würde ich fast sagen, als Underdog gehandelt wurden, die ja wirklich mit einem starken Team gekommen sind, und ja auch auf dem Papier eine verhältnismäßig leichte Gruppe hatten, jetzt gegen Finnland verloren, für mich doch stark bedingt auch durch den tragischen Vorfall mit Eriksen. Das nächste Spiel jetzt gegen Belgien kann man vermutlich auch nicht von einem Sieg ausgehen. Und dann ist doch tatsächlich auch schon das Weiterkommen gefährdet. Also wirklich sehr, sehr bitter, wie sich das Ganze für Dänemark jetzt entwickelt.
Ja, aber so ist leider auch der Sport und irgendwo hat man sich dann halt gedacht, ja, die Show must go on und Ob das, wie gesagt, gut ist oder nicht, ob das nicht eine Wettbewerbsverzerrung in irgendeiner Form ist, sei mal dahingestellt. Natürlich haben beide Mannschaften eingewilligt, weiterzuspielen. Da wurde auch niemand gezwungen. Das ist natürlich auch klar. Trotzdem, ja, Dänemark wahrscheinlich nicht mehr konkurrenzfähig jetzt bei dieser EM. Ist jetzt kein großer Name. Du sprichst vom Underdog. Würde ich auf dem Papier auch so sehen in der Gruppe. Aber ich glaube, wir haben jetzt hier keinen späteren EM-Viertelfinalist oder gar Halbfinalist, Finalist oder Gewinner.
Das glaube ich auch nicht.
Du meintest, glaube ich, einfach, dass das Weiterkommen, was ja schon wahrscheinlich als toller Erfolg gewertet würde, da natürlich eine Möglichkeit war in der Gruppe. Andersrum glaube ich aber, dass tatsächlich die Dänen es viel mehr freuen würde, wenn man eben gute Nachrichten von Eriksen bekommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, ob jetzt weiterkommen oder nicht. Das ist, glaube ich, eher zweitrangig bei den Dänen.
Ja, das ist jetzt ein recht trauriger Abschluss. So möchte ich eigentlich nicht enden. Deshalb vielleicht nochmal, um das Ganze so ein bisschen ins Positive zu drehen. Wie siehst denn du die EM? Hast du EM-Stimmung? Bist du positiv überrascht, wie sich das Ganze entwickelt? Denkst du, die EM ist jetzt doch endlich angekommen, auch im öffentlichen Bewusstsein?
Ja, jetzt mal gerade nach der Thematik Eriksen bin ich natürlich ein bisschen bedrückt, aber ich glaube, die EM ist sehr, sehr gut angekommen. Also ich bekomme es natürlich auch immer nur durch Freundeskreis, Familie etc. mit, dass da wirklich sehr, sehr viele auch in der EM-Stimmung sind, was natürlich dann auch dieses eigene Gefühl, wie man die EM wahrnimmt, auch nochmal bestärkt. Public Viewing in der Form ist ja noch nicht ganz erlaubt, aber es sind ja schon größere Gruppen jetzt wieder im Kommen, jetzt durch Corona natürlich immer noch limitiert, aber sie gibt es. Also man muss sie nicht alleine die EM zu Hause vorm Fernseher mit Rollladen runterschauen, sondern kann sich schon mit zwei Freunden oder so treffen und in anderen Städten auch schon mit mehreren und auf offiziellen oder in offiziellen Plätzen ja sogar schon oder in der Außengastronomie sogar schon ohne Maske, wahrscheinlich auf einem großen Fernseher. Mal schauen, ob wir da auch nochmal zusammenkommen werden. Ja, ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin guter Dinge, dass diese EM sich auch noch zu einer super Ablenkung entwickelt, jetzt für die letzten Phasen der Pandemiebewältigung in den vielen Ländern, dass wir auch dann eben diesen Schritt haben, diesen Zwischenschritt mit dieser EM hin zur Normalität, dass wir dann eben auch nach der EM dann wirklich wieder quasi unser Leben richtig aufnehmen können. Es war, um das vielleicht nochmal kurz zu sagen, nämlich auch wirklich der Wahnsinn, so viele Menschen zu sehen, die dann auch teilweise ohne Maske eben auf den Hauptplätzen, also nicht innerhalb der Arena, sondern eben auf den Plätzen vor der Arena dann noch da herumsaßen oder herumgelaufen sind. Das war eine komplett merkwürdige Situation, obwohl es natürlich eigentlich Normalität sein sollte in der kommenden Zeit dann wieder. Aber die Corona-Pandemie geht ja jetzt wirklich schon sehr, sehr lange und hat unser Leben sehr, sehr lange bestimmt. Und ich hoffe einfach, dass eben diese EM so ein bisschen diese Vereinfachung ist für viele, diesen Schritt wieder zu machen, diese Normalität wieder in ihr Leben zurückzubekommen. Das ist so meine Hoffnung, die quasi auch über diese EM-Titelträume der deutschen Nationalelf hinausgehen. Ich wünsche natürlich auch der Mannschaft ganz viel Erfolg und ja.
Ja, das sind doch sehr, sehr schöne Worte und definitiv, was du sagst, dass das Ganze gut ankommt, sehe ich definitiv auch so. Also natürlich ist es so ein bisschen auf den Freundeskreis beschränkt, aber ja, einen Namen möchte ich da jetzt mal nennen, der gute alte Mike, du kennst ihn auch. Eigentlich überhaupt kein Fußballfan, aber auch ihn hat das EM-Fieber gepackt. Er ist auch einer der einzigen treuen Zuhörer, der fünf hier bei unserem Podcast. Also Mike, wenn du das hörst, fühle dich gegrüßt. Der ist auch voll dabei, schaut jedes Spiel, ist aktives Mitglied unserer Kicktipp-Runde. Und Kicktipp bringt mich jetzt auch schon zum letzten Punkt. Habe ich mit dir nicht abgesprochen, aber ich fände es ganz cool, wenn wir vielleicht einfach jetzt zum Abschluss nochmal den zweiten Spieltag tippen, unsere Meinung sagen. Ich würde das Ganze aber ganz kurz halten. Ich lese dir einfach die Paarungen vor. Du sagst dein Ergebnis. Wenn du noch was dazu sagen willst, gerne auch ein, zwei Sätze Begründung, aber wir müssen da jetzt ja nicht groß ins Detail gehen, wenn das für dich okay ist.
Ja, gerne. Ja,
perfekt. Dann Orakel Felix startet direkt mal. Morgen um 15 Uhr Ukraine gegen Nordmazedonien. Was ist dein Tipp?
3-1 Ukraine.
3-1 Ukraine gehe ich mit, aber ich glaube nicht so viele Tore. Ich würde 2-0 sagen. Dann Dänemark gegen Belgien.
Oh, ja, leider 4-0 Belgien. Bin ich mir relativ sicher, dass sie sich kein Ding fangen.
4-0 gehe ich mit, muss ich leider auch sagen. Dann morgen Abend, 21 Uhr, haben wir Niederlande gegen Österreich.
Ja, beide Mannschaften irgendwie noch nicht so ganz gut ins Turnier gestartet, beide mit leichten, vermeintlich leichten Gegnern, aber ja, hart erkämpften Siegen. Ich tippe tatsächlich auf ein 1-1. Ganz langweilig.
Ja, ich bin ein bisschen mutiger. Ich bin sehr überzeugt von den Österreichern, ein bisschen enttäuscht von den Niederländern. Ich sage 2-1 Österreich. Überraschung, Upset und Österreich übernimmt die Tabellenspitze. Am Freitag geht es weiter mit Schweden gegen Slowakei.
Schweden mauern und dann 1-0 Schweden.
Kroatien gegen Tschechien.
Kroatien gewinnt, muss gewinnen, wird alles reinlegen. Es wird ein schwieriges 2-1 für Kroatien.
Sehe ich auch so. Oh, dann jetzt das nächste haben wir ein Duell, ein Derby auf der Insel, England gegen Schottland.
Schottland hat mir gar nicht gefallen gegen
Nee, mir auch
Tschechien.
nicht.
Da war ich wirklich super enttäuscht, weil der Kader ein bisschen mehr hergibt, als man gesehen hat. England überragend gespielt. Was heißt überragend, aber sehr solide gespielt. Deswegen 3-1 England natürlich.
Ich gehe da höher. Ich glaube, das wird ein richtiges Gemetzel. Ich sage 4-0 England.
Aua.
So, jetzt sind wir bei den letzten drei Spielen angekommen. Am Samstag, Gruppe F, die Deutschlandgruppe. Da haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen intensiver drüber geredet. Ungarn gegen Frankreich. Denkst du, die Franzosen zeigen da ihr wahres Gesicht?
Ich glaube, die Franzosen zeigen noch nicht ihren Spitzenfußball, aber sie schießen viele Tore, weil ich glaube, Mbappé möchte jetzt ein paar Dinger machen, nachdem ihm da das eine aberkannt wurde. Benzema auch, deswegen 5-0.
5-0 ist mutig, so hoch sehe ich es nicht. Da glaube ich, ist Peter Gulaschi zu stark, aber 3-0 sehe ich auch für Frankreich. Okay, jetzt, nee, ich mache es anders. Ich mal lasse das Highlight zum Schluss. Spanien gegen Polen.
Ich glaube, Spanien wird es holen. Für beide Mannschaften geht es um sehr, sehr viel bei dem Spiel. Also die Polen haben ja erste Runde verloren gegen die Slowakei, müssen ja jetzt eigentlich mal punkten. Deswegen, es ist ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Ich würde sogar fast behaupten, ja, die Spanier gewinnen mit 2-1. Lewandowski macht auf jeden Fall noch einen Anschlusstreffer.
Ja, die Polen habe ich, muss ich sagen, vor der EM wesentlich stärker eingeschätzt, die Spanier aber auch. Also beide Mannschaften haben mich jetzt nicht so überzeugt. Trotzdem glaube ich, Spanien ist als Mitfavorit angereist und muss sich jetzt beweisen. Ich sage 2-0 Spanien. Und das bringt uns zum großen Kracher am Samstag, zu dem Spiel, auf das wir alle hinfiebern. Samstag 18 Uhr könnt ihr euch alle aufschreiben, dass ihr da auch alle rechtzeitig vorm Fernseher sitzt. Portugal gegen Deutschland. Was ist dein Tipp? Was ist deine Hoffnung? Ich weiß nicht, ob das sich unterscheidet.
Ja, es ist schwer, weil die Deutschen, wir hatten es ja besprochen, man kann eigentlich keine hohen Zahlen nennen, was die Tore der Deutschen angeht. Aber man kann auch keine niedrigen Zahlen nennen, was die Tore der Portugiesen angeht, weil die eben gerade dort glänzen im Sturm. Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel. 2-2.
2-2, okay.
Mit Tendenz, dass Deutschland das 3-2 macht. Aber da haben sie mich zu wenig offensiv überzeugt. Also hätten sie die ein oder andere Chance mehr gehabt, wäre es das 3-2 und das Selbstbewusstsein. Aber ich sage jetzt erstmal 2-2 als realistischer Tipp. Als Deutschland-Fan sage ich 3-2 Deutschland.
Sehe ich anders, muss ich sagen. Ich bin da gut. Vielleicht habe ich auch ein bisschen die Deutschlandbrille auf, aber ich glaube, dass Portugal nicht diese Spieler hat wie ein Mbappé, die unsere Abwehr so auseinandernehmen können. Ich sehe Portugal offensiv da nicht so stark gegen uns. Ja, und mir hat es gefallen, was ich gesehen habe. Ich schwanke jetzt so ein bisschen zwischen zwei Ergebnissen, aber ich entscheide mich für ein 2-0 für Deutschland und wir starten endlich richtig ins Turnier. Das waren unsere Tipps. Wenn ihr was gewinnt, sei es bei Tipico, bwin, wie es alles heißt, oder auch nur in eurer Kick-Tipp-Gruppe, so rum, ja, dann wisst ihr, bei wem ihr euch zu bedanken habt. Hast du noch was? Wenn nicht, denke ich, sind wir jetzt auch schon wieder 1,5 Stunden ungefähr dabei. Dann könnten wir auch zum Ende der Folge schreiten.
Ja, also ich habe nichts mehr, um das
Ja.
ganz, ganz locker zu sagen. Das war's dann also mit der Folge. Hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, Jona.
Mir auch.
Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und den Zuschauern noch einen schönen Tag, je nachdem zu welcher Tageszeit sie sich diesen Podcast anhören. Ja, somit Servus und ciao.
Mach's gut, Felix. Ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war heute mal, ich würde sagen, ein bisschen lockerer der Podcast, nicht so an den üblichen Punkten aufgehangen, also kein Sportmoment, keine Sportnews, aber wir wollten einfach mal über die Sachen reden, wirklich intensiv, die uns jetzt die letzten Tage beschäftigt haben, und das war nun mal Roland Garros und die Europameisterschaft, insbesondere weil Felix ja auch die Chance hatte, im Stadion zu sein, worauf ich, muss ich sagen, auch ein bisschen neidisch bin. Der Ausblick auf die nächste Woche steht natürlich klar im Zeichen der Europameisterschaft, die weitergeht. Des Weiteren haben wir die ATP-Turniere in Halle und Queens, die so ein bisschen als Vorbereitung auf Wimbledon dienen. Halle kann man auch auf Eurosport schauen. Das heißt, wer noch nicht genug von Tennis gekriegt hat, kann da gerne auch das Tourgeschehen weiterverfolgen. Wir haben auch noch die Playoffs in NHL und NBA in Amerika, auf die werden wir, denke ich mal, in der Sonntagsfolge wieder etwas genauer eingehen. Ja, und sonst war es das für heute. Nochmal, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Abonniert uns gerne auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ja, und das war's. Und bis zum nächsten Mal bei GOAT, eurem Sport-Podcast.